I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Werbung in der Man Cave, heute mal wieder mit AG1. Ich habe da seit langer Zeit einen eigenen Code namens Man Cave. Der Link dazu ist drinkag1.com/mancave. Und was sich dahinter verbirgt, das erzähle ich euch jetzt. Und zwar ist es so, dass AG1 quasi eine Unterstützung in der täglichen Nährstoffversorgung ist und ich dieses AG1 schon ganz lange zum Teil meiner Routine gemacht habe. Also es ist jetzt zum Beispiel, als ich aufnehme, relativ früh am Morgen ist in meiner Welt so 10, aber es ist für mich früh am Morgen und ich habe jetzt eben zum Beispiel mein Fläschchen AG1 getrunken. Ich trinke das natürlich, damit ich morgens eine Routine habe, aber natürlich, wenn man, sage ich mal, morgens schon den Körper gut nach dem guckt und den mit Routinen quasi versorgt und mit Nährstoffen versorgt, dann schafft man ja auch abends eine bessere Grundlage, dass man vielleicht früher müde ist und vor allem auch besser schläft. Also ihr schafft ja schon morgens quasi, also ich versuche das auch, morgens mir schon eine Grundlage zu schaffen, damit ich auch abends wieder früh ins Bett komme. Damit quasi mein Rhythmus, ja, mein ich gehe ins Bett und stehe auf Rhythmus, einfach einigermaßen sauber ist. Das ist immer natürlich auch von anderen Gegebenheiten und Einflüssen abhängig, aber tatsächlich ist es mir wichtig, gerade bei diesem manchmal doch, mein Leben ist ja manchmal so ein bisschen stockend, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, heute ist, oder jeder Tag ist gleich, ne? Sondern man hat ja schon immer auch ein bisschen unterschiedlichen Tagesablauf und den versuche ich irgendwie einigermaßen ähnlich zu gestalten. Wenn ihr jetzt sagt, ja, das würde mich mal interessieren, was macht das eigentlich so? Ich kann euch sagen, das ist auf jeden Fall sehr unterstützend fürs Immunsystem, für den Energiestoffwechsel, Muskelerholung, Hormonhaushalt, den Kopf, also die ganze geistige Fitness, Knochengesundheit, Herzgesundheit, Nägel, Haare, Haut etc. Da kann das überall unterstützend wirken und genau, gibt es auch noch mehr Infos in den Shownotes zu. Die Zubereitung ist super easy, habe ich ja vorhin schon gesagt. Man macht einfach einen Scoop in eine Flasche rein, schüttelt das Ganze, trinkt das, dann ist das morgens drin. Mehr muss man nicht machen. Schmeckt auch ganz leicht süßlich, sehr, sehr unaufgeregt und ich trinke es halt morgens einfach so statt einem Kaffee. So, weißt du? Wenn man sich sagt, oh ja, da hätte ich Interesse dran, wie ist nochmal der Link? Habe ich ja schon gesagt, drinkag1.com/mancave wäre er direkt mit dem Code oder ihr gebt einfach den Code mancave ein. Damit gibt es dann natürlich noch ein bisschen Vorteile. Es gibt nämlich noch einen Jahresvorrat Vitamin D3, K2 und 5 Travel Packs. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid, dann könnt ihr die einfach mitnehmen, dann müsst ihr nicht die ganze Buchse mitnehmen. Damit spart man noch 41 Euro. Wenn man jetzt sagt, ach guck mal, ich bin meine erste Bestellung, dann kriegt man sogar noch dieses ganze Welcome-Kit dazu. Da kriegt man nämlich noch die Büchse, von der ich eben gesprochen habe. Da kriegt man noch den Scoop, da kriegt man die Flasche und so weiter und so fort. Also, wenn ihr Interesse habt, dann schaut doch gerne mal vorbei, drinkag1.com/mancave. Da gibt es auch noch ein FAQ auf der Seite und so weiter und so fort. Und Link gibt es natürlich wie immer in den Shownotes dieses Podcasts. Das war's und jetzt viel Spaß mit der Mancave. Leute, was geht? Folge 117 von der Man Cave. Heute mit ganz, ganz vielen Themen. Wir reden natürlich über den neuen Frozen Empire Ghostbusters Film, über Harry Potter in Hamburg, X-Men 97, Poor Things und so weiter und so fort. Let's go! Folge 117 von der Man Cave. Hallo, mein Name ist Maxi aka Rockstar. Das hier ist mein kleiner Solo-Podcast. Der ist schon ganz lange existent. Im Mai sind es schon 5 Jahre, ne? Krass, Alter. 2019 angefangen, vor der Pandemie. 5 Jahre Solo-Podcast. Wild. 117 Folgen. Lang. Aber macht ja auch Bock. Ist ein konsequentes Projekt, macht mega viel Spaß, deswegen schön, dass ihr da seid. Hier wird über Popkultur geplaudert, ja, über manchmal über Filme, über Serien, über Videospiele oder mal einen Ausflug. Heute gibt es eigentlich alles irgendwie, weil wieder viel passiert ist in den 2 Wochen, in denen ich mal weg war. und konnte wieder mich darum kümmern, Sachen zu erleben, die ich euch erzählen darf. Deswegen gibt es heute sehr, sehr viel. Heute gibt es unter anderem kleine Ausflüge, wie zum Beispiel, ich war bei Harry Potter in Hamburg beim Theaterstück, darüber möchte ich ganz kurz mit euch reden. Ich habe ein Fotoshooting hinter mich gebracht, ja, ein sexy Fotoshooting, wo ich so Tontöpfe mir vor mein Gemächt halte, mehr nicht, und mir so Streifen unter die Augen gemalt habe, wie beim Football. Ich habe Fotoshooting gemacht mit Osman für die neue NTG-Kollektion. Dann wollte ich eigentlich zum Bushido-Konzert fahren nach Berlin. Habe in letzter Minute nicht in letzter Minute, aber ein paar Wochen vorher mich dazu entschieden, das doch nicht zu tun, meine Karte lieber Shogi zu geben, damit er mit Tino hin kann. Weil, erzähle ich gleich alles, aber ich habe mir es trotzdem angeguckt an dem Abend noch und habe es mir dann auf RTL Plus reingefahren, weil ich dann doch so neugierig war, dass ich es schauen musste. Dann gibt es natürlich auch wieder ein bisschen was zum Schauen. Ich war nochmal in Dune. Ich möchte noch einen ganz kurzen 2-3 Sätze Nachtrag machen zu Dune. X-Men 97 ist angelaufen auf Disney Plus, was fantastisch ist. Darüber möchte ich ganz kurz mit euch reden. Dann habe ich endlich Poor Things geguckt, der Oscar-Gewinnerfilm mit Emma Stone. Und natürlich, und das ist wahrscheinlich heute so das wichtigste Thema, deswegen ist es auch am Schluss, meine Review zu Ghostbusters Frozen Empire. Ein Riesenthema. Außerdem rede ich auch noch ganz kurz über Princess Peach Showtime. Aber wie ich was wo anordne, das seht ihr natürlich auch in den Shownotes. Da seht ihr zumindest die Reihenfolge. Da könnt ihr euch ja mal reinklicken, if you like. Bevor wir jetzt aber zu diesen ganzen Themenkomplexen kommen, möchte ich an einer Stelle nochmal ganz kurz Danke sagen. Das habe ich das letzte Mal schon, und gerade jetzt nach der Sache mit der Tour sind dann wirklich nochmal viele Leute bei Patreon gejoint. Und es gab auch nochmal ein paar richtig liebe Donations bei Twitch, als ich letzte Woche gestreamt habe. Das fand ich alles sehr, sehr cute von euch, weil ich muss wirklich sagen, das hat mich natürlich getroffen, aber ich bin ja auch momentan so, ey, Staub runter, weiter geht's. Das wird nicht leichter mit den Jahren, bin ich ganz ehrlich. Und gerade wenn so viele Rückschläge in den letzten Jahren waren und dann auch manchmal NTG wieder, Alter, so, ey, da kämpfst du manchmal wirklich um jede Bestellung, ne? Es ist manchmal echt weird, was da manchmal los ist, so, aber es ist dann manchmal vielleicht auch die Zeit, das Datum, whatever, Ende des Monats. Es kann alles Mögliche sein. Deswegen schwamm drüber. Aber ey, ich will nur sagen, es ist auf jeden Fall alles super lieb gelaufen von eurer Seite aus. Deswegen vielen Dank nochmal für die ganzen Menschen, die auf Patreon joinen. Ich mache jetzt auch die Woche den Sondercontent, versprochen. Ich habe das jetzt schon hier liegen. Ich mache auf jeden Fall die Woche noch die Songanalysen komplett durch, damit wir nochmal nächste, übernächste Woche mit neuen Folgen starten können. Aber wir müssen erstmal natürlich die Legacy komplett aufarbeiten. Deswegen freut euch da drauf. Da gibt es auf jeden Fall jetzt die Woche noch ein bisschen Stuff. Und dann startet ja auch die Woche schon quasi der Studioaufbau. Nächste Woche die Aufnahmen für Wie Vater und Sohn, den neuen Podcast, den ich mit meinem Daddy mache.
Mit meinem Daddy.
Wer ist mein Vater? Petro Pascal, Alter? Naja, auf jeden Fall mache ich den mit meinem Vater. Vater klingt deutscher, das gefällt mir besser. Vater! Mache ich jetzt mit meinem Vater und da starten wir nächste Woche. Das wird auch super. Naja, so viel dazu. Also erstmal vielen lieben Dank, dass ihr da so rein seid, dass ihr da so nett gepusht und supportet habt. So, ich, weißt du, ich denke mir immer so, ja, jeder Influencer, der eine Community hat, jeder, der irgendwie Content macht, eine Community hat, sagt so, meine Community ist die beste. Und dann gucke ich mir immer diese Communities an und bin so, ey, das ist halt voll die Müll-Community, irgendwie super toxisch und alle sind kacke und sowas. Und ich habe immer das Gefühl, ey, ich kann natürlich nicht sagen, ich habe die beste Community, weil das einfach auch übertrieben wäre und viel zu doll. Aber ich habe schon unterm Strich, dadurch, dass es ja am Ende sind wir alle halt Hänger, ne? Jeder von uns hat Defizite, jeder hat irgendwie eins an der Klatsche. Das arbeitet jeder anders aus. Am Ende sind es aber auch alles nette Leute, so. Und ich will jetzt mich selber nicht als nette Person bezeichnen, weil ich das immer cringe finde, wenn das Leute machen. Aber ich muss ja trotzdem sagen, ich versuche ja, also ich sitze ja in Therapie und setze mich ja mit mir selber auseinander, weil ich ja schon irgendwie eine bessere Person sein will, als ich schon war. So, ne? Also ich bin ja auch daran, ich bin ja gewillt, an mir zu arbeiten und das irgendwie voranzubringen und nicht immer nur stehen zu bleiben, zu sagen, so, ja, alle anderen sind scheiße, ich habe gar nichts gemacht, sondern ich weiß auch, dass ich selber genug Scheiße in meinem Leben gebaut habe. Man muss aber auch ein bisschen selber so können, so, okay, wer hat Scheiße gebaut, wann habe ich Scheiße gebaut? Das muss man so lernen, man darf auch nicht zu viel Schuld auf sich nehmen und sowas, ne? Also diesen ganzen Mittelweg, den muss man finden, mit seinen eigenen Dämonen umzugehen, die Leute nicht immer so anzufacken, keine Ahnung, so ein bisschen dünnhäutig zu sein. Daran kann man arbeiten, ne? Aber das sind ja alles Sachen, das sind jetzt zum Beispiel meine Fehler, ihr habt wahrscheinlich andere Fehler, ihr mischt euch vielleicht manchmal zu sehr in Sachen ein, wo ihr euch nicht einmischen solltet, oder ihr seid manchmal zu introvertiert, oder ihr lasst euch zu sehr Sachen gefallen, oder ihr rastet mal aus, keine Ahnung, Alter, jeder hat seine Geschichte, ne, und hat auch seine Gründe, warum die Geschichte so ist, wie sie ist. Ich muss aber sagen, dass die Leute trotzdem am Ende des Tages, egal ob wir jetzt im Chat sind beim Stream, oder ob wir im Chat sind auf dem Discord, oder auch so, ey, so wie sie aktuell ist sie nicht die größte Community. Da war sie natürlich schon vor 6, 7 Jahren größer, aber es ist auch trotzdem eine der liebsten Communities. Und eine ganz ruhige und wenig toxisch und wenig Stress und wenig Streit und sowas. Und das finde ich schon gut. Ich finde, das hat schon was, ne? Also so die Leute auch, gar nicht mal jetzt untereinander, wie die sich verhalten, sondern auch was zu mir kommt, wie Leute mir schreiben, was Leute mir... Ich habe wenig Arschlöcher. So, du hast wenig Leute, die sich irgendwie meinen, dir irgendwie so blöd ihren Shit zu mansplainen, sondern Leute, die dir entweder lieb was erklären oder die einfach was Nettes schreiben. Ich habe gestern wieder so eine nette Mail bekommen von einem Hörer namens Carsten, so kam per E-Mail. Carsten, an der Stelle nochmal wirklich vielen Dank, so, das war wirklich eine liebe Mail, ich musste ihm auch noch antworten, das habe ich noch nicht geschafft, aber weißt du, so Kram kommt halt und das ist doch voll sweet, so. Und deswegen vielen, vielen Dank dafür und dass ihr so nett seid und dass ihr jetzt da seid und dass man euch das auch erzählen kann und dass daraus keinem Strick gedreht wird, sondern dass man das einfach irgendwie checkt, so wie die Lage ist und das vielleicht auch ein bisschen auf sich selbst reflektiert. Ist sehr erwachsen, ist ein bisschen andere Form von Community, deswegen Shoutouts und deswegen ganz, ganz viel Liebe und Dankeschön auch nochmal dafür. So, das ist jetzt genug der netten Worte. Noch eine Sache als Nachtrag zu letzter Woche, weil letzte Woche habe ich ja, oder vorletzte Woche habe ich ja über Lego gesprochen ausführlich hier, kam auch gut an, viel, viel nettes Feedback dafür, danke nochmal. Und ich habe ja gesagt, ich möchte mir das Schneewittchenhaus beziehungsweise das Haus der 7 Zwerge von Lego holen. Das habe ich jetzt gestern, habe ich es gebaut, ich hatte es mir letzte Woche bestellt bei Lego, ich hatte noch so einen Gutschein von VIP Points und konnte es mir dann relativ günstig bestellen und habe das gemacht und habe es jetzt aufgebaut. Und es ist wirklich, 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 wirklich eines meiner liebsten Lego-Sets der letzten Zeit. Ey, wenn ihr so Disney-affin seid und wenn ihr Schneewittchen mögt und wenn ihr auch ein schönes Set mögt, was einfach irgendwie süß gestaltet ist. Dicker, es ist so toll. Also es ist wirklich einfach so, 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 so toll. Weil ich einfach auch ein Fan der Minifiguren bin. Ich bin ein Fan der Lizenz, ich bin ein Fan der Umsetzung. Es ist hinten offen, also wenn man es umdreht, muss man es nicht extra aufklappen, sondern man guckt schon direkt rein, aber man hat so süß gearbeitet mit den Betten und auf jedem Bett steht auch der Name der Figuren drauf und dann jedes Bett ist auch anders gestaltet und unten in der Küche hat jeder seinen Platz und da steht ganz viel Essen, da ist überall was in Ecken versteckt, überall sind Schätze auf den Holzbrettern, so aus irgendwelche Diamanten und überall sind kleine Tiere und überall sind Bäume und dann gibt's noch den Brunnen und dann gibt's noch den gläsernen Sarg und dann gibt's halt die 7 Zwerge als Minifiguren und die böse Hexe und Schneewittchen und den Prinz und es ist super schönes Set. Also es ist ein bisschen kitschig so, aber wenn man eine Disney-Lego-Ecke hat, ist das Pflicht, finde ich. Also das ist wirklich eines der schönsten Sets, die ich dieses Jahr aufgebaut habe. Ich habe jetzt wirklich viel aufgebaut, ne? Ich habe letzte Woche noch den Bowser aufgebaut, auch ultra geiles Set, endlich mal gemacht so. Wie gesagt, Avengers Tower, wie gesagt, diese ganzen kleineren Star Wars Sets wie Millennium Falcon oder Tantive oder so. Alles geil, alles mega. Aber das ist wirklich nochmal was, was mich so sehr kickt. Ey. Ich muss sagen, was ich als letztes Mal schon gesagt habe, ne, Lego hat manchmal Schrottsets, aber es hat dann auch diese Sets, die so ultra krass knallen. Und das nächste, das halt so knallen wird, ist das Batman-Ding. Und was haben sie jetzt noch angekündigt? Dungeons and Dragons finde ich auch insane. Boah, Alter, das ist jetzt gar nicht so sehr meine Themenwelt. Aber ich finde es trotzdem ein wahnsinnig schönes Set. Also da kann ich mir auch vorstellen, da mal einen Blick drauf zu werfen. Naja, Lego auf jeden Fall einfach wild momentan. Aber kommen wir davon mal weg, weil wie gesagt, alles andere dazu im Podcast sind auf jeden Fall gerade geile Sachen unterwegs. Und ja, kennt ja meine Meinung dazu. Seid einfach nett zueinander, auch beim Thema Klemmbausteine. Kommen wir noch zu einer anderen Sache und zwar zum Fotoshooting, was ich vorhin schon angekündigt habe. Das war tatsächlich, Überraschung, kein Nackt-Fotoshooting, sondern ich habe gemodelt, in Anführungsstrichen, gemodelt, in ganz dicke Anführungsstrichen, für die neue Kollektion von Nerdy Turdy Gang, denn Nerdy Turdy Gang macht diesen Mittwoch wieder eine Pre-Order-Kollektion. Das bedeutet, man kann die Sachen vorbestellen und die werden dann so 6 bis 8 Wochen später ausgeliefert. Wir waren wieder sehr, 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 sehr fleißig dabei. Meine Mom involviert sich momentan immer mehr in die Designs. Also auch das letzte Design war ganz viel von ihrem Einfluss. Und auch dieses Mal geht ganz viel auf ihren Einfluss, was so Setzungen angeht, Form und so weiter und so fort. Da macht sie wirklich einen guten Job. Und jetzt sind wir auch wieder dran, etwas Cooles oder haben wir jetzt was Cooles gemacht. Und deswegen kommt am Mittwoch die Frozen Summer Kollektion raus. Die sich natürlich, wir haben ja natürlich keine Lizenzen, aber wir schaffen Hommagen im Rahmen des Rechtlichen. Ich kriege ja manchmal Mails und sage, wie macht ihr das eigentlich? Das dürft ihr doch gar nicht so. Da gibt es auf jeden Fall viele kleine Gässchen, durch die man gehen kann und auch natürlich, wie man was wie verändert, damit das irgendwie als das erkennbar ist, aber trotzdem nicht unter die Lizenz fällt und so weiter und so fort. Also da gibt es einen Haufen Stuff, den man machen kann. Und dementsprechend vertraut uns da, alles ist gut. Wir haben die Sachen im Griff. Und können so ein bisschen über Umwege Kollektionen schaffen, die eine Hommage sind an Dinge, die wir mögen. Und das haben wir jetzt dieses Jahr gemacht. Deswegen Frozen Summer ist natürlich eine Hommage an Frozen Empire, beziehungsweise generell an die Ghostbusters. Und ich bin mal gespannt, wie es so ankommen wird. Ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Bock drauf, weil ich die Klamotten mega schön finde. Ich habe jetzt meine Kiste bekommen mit meinen Samples, damit ich halt die Fotos machen konnte. Und ich trage die auch die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit den weißen Hoodie an, weil ich den so unfassbar schön finde. Aber auch den schwarzen Hoodie mit den I Got Slime Pulli finde ich killer. Guckt euch auf jeden Fall mal an, die Klamotten sind schön und natürlich seht ihr da auch tolle Bilder, denn da hat ja jemand ganz Fantastisches. Ach du liebe Zeit, wer hat denn da, welcher Fantastikus hat denn da sein süßes Frätzchen in die Kamera gehalten? Es ist der wohlgesonnene, gut gelaunte Maxe. Ja, ich habe seit Jahren mal wieder gemodelt und ich muss sagen, für mich ist das echt ein Thema, ne? Also sowas zu tun, weil ich mir halt denke, so krass, ich mache das halt nicht so oft. Und jetzt nämlich auch die Kamera zu stellen und einfach mal wieder irgendwie sowas zu tun, zeigt ja, dass ich auch momentan wieder vielleicht ein bisschen mehr comfy mit mir bin, als es schon mal der Fall war. Und es zeigt auch, dass ich ein bisschen mehr an meinem Selbstbewusstsein, vor allem nach den letzten Wochen, schrauben kann. Auch natürlich durch alles, was sich gerade so verändert und was sich so die letzten Wochen verändert hat. Und irgendwie war das schön. Und deswegen habe ich mich gefreut. Vor allem habe ich die Fotos mit Osman gemacht. Also Osman hat die Fotos von mir geschossen. Und das fand ich irgendwie noch ein bisschen sweeter, weil es damit noch familiärer war. Und gerade nach der langen Zeit, wo ich jetzt so lange nicht mehr solche Fotos gemacht habe und sowas, war es mal wieder voll schön, Fotos zu machen mit dem Boy. Und da werde ich mich noch ein bisschen weiter rantasten. Ich will natürlich jetzt nicht immer für alles modeln. Also wenn ihr auch vielleicht mal Lust habt, ja, zu modeln für NTG, egal ob ihr männlich, weiblich, divers seid. Und da geht es mir auch gar nicht irgendwie darum, dass ihr jetzt super schlank sein müsst oder sowas. Ne? Ich meine, also was soll ich euch erzählen? So, ich habe 2XL als Klamottengröße. Aber weißt du, so einfach zu sagen, so ey, ich habe da Bock drauf, ich fühle den Vibe, ich sehe irgendwie cool aus, bin ein cooler Dude, ich bin eine coole Frau, whatever, so. Ich fühle mich einfach irgendwie gut, ich habe Bock zu modeln, so. NTG ist ja dafür da, dass es halt eine Marke ist, die jetzt nicht von den Schönsten der Schönen represented wird. Natürlich auch cool so, wenn das jetzt irgendwelche Supermodels tragen würden, aber so, das ist ja nicht das Ziel am Ende des Tages. Das ist ja einfach nur Streetwear für Leute, die halt irgendwie Bock haben, gut gekleidet zu sein und ihre Nerd-Themen zu repräsentieren. Und dafür ist NTG in erster Linie da, so, ne? Und deswegen, würde ich euch empfehlen, wenn ihr Lust habt, da schreibt uns mal. Schreibt mir mal eine E-Mail, schreibt mir mal eine DM bei Instagram oder whatever, so info@rockstar.de oder wie gesagt, Instagram, DM geht klar so. Schreibt uns einen Kundenservice bei NTG, geht auch. Also irgendwo einfach hinschreiben, wenn ihr sagt, ich hätte mal voll Bock zu modeln, ich hätte auch, wäre auch in der Nähe so, keine Ahnung, oder ich habe einen Fotografen hier, schickt mir die Klamotten rüber. Wir können gucken, was wir machen so, aber ich habe auf jeden Fall Bock, dass da mehr Leute wieder vor die Kamera gehen. Mir fehlt es nämlich tatsächlich. Mir fehlt es auch ein bisschen an Fotografen. Also auch wenn ihr da vielleicht irgendwie Lust habt, so mit uns irgendwie auf der künstlerischen Ebene zusammenzuarbeiten, auch als Designer, wenn ihr sagt so, ey, ich habe voll Bock, mal eine Kollektion zu machen, ich hätte voll die coolen Ideen oder sowas, ich bin da momentan komplett offen, so, wir machen das alles im kleinen Team, ich bin da froh, wenn da mal jemand auf mich zukommt und sagt so, ey, hast du Bock, so, fände ich gut. Es gab mal so ein sehr, sehr lustiges Bild, das war so vor 10 Jahren, da hat einer gesagt, Nerdy Turdy Gang T-Shirt designt und hat einfach so mit Kugelschreiber so einen Mann gemalt mit der dicken Nase, der ein Snipergewehr in der Hand hat und auf seinem T-Shirt stand NTG. Und es sah so unbeholfen aus, als hätte ein 6-Jähriger gemalt. Und da war ich so, was ist das? Und er so, ja, das könnt ihr gerne haben als T-Shirt. Und da habe ich gesagt, ich glaube, das hat nicht so eine große Zielgruppe. Also es war nett gemeint, aber es war wirklich so, naja, vielleicht, wenn ihr einfach eher so Designer seid, meldet euch, ich habe auf jeden Fall Bock drauf, vielleicht was Cooles mit euch zu starten. Egal. Kommen wir davon weg. Kommen wir nochmal zu den Fotos. Auf jeden Fall, ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt, mit ihm die Fotos zu machen. Für mich war das auf jeden Fall ein krasser Akt und ja, deswegen schaut sie euch gerne mal an. Gibt's auf Instagram, wahrscheinlich auch auf Twitter, Facebook, whatever. Und ich find's mausig. Ich find's einfach ein bisschen mausig. Ich find's irgendwie schön und die Kollektion ist jetzt ab Mittwoch quasi vorbestellbar. Vorbestellung machen wir ganz gerne bei Klamotten, weil wir dann auch die Mengen besser abschätzen können. Ne? Manchmal hat man schon Kollektionen gemacht, da gingen dann irgendwie 50 Shirts, man hat aber 120 bestellt, dann musste man die 120 nach und nach irgendwie günstiger raushauen oder sowas. Und manchmal hat man gedacht, ey, wir machen nur 100, dann wollten aber 500 Leute das Shirt haben. Also das ist alles schon vorgekommen, deswegen freue ich mich. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagen werdet. Ich bin sehr gespannt auf das Kundenfeedback, ich bin sehr gespannt auf die Reaktion und dann werden wir mal sehen, was da so passieren wird. Startet jetzt, wie gesagt, Mittwoch 19 Uhr bei nerdyturdygang.de. Und ansonsten, was habe ich sonst noch zu erzählen, Dicker? Nix mehr. Da merkt man schon. Ich habe auf jeden Fall Bushido-Konzert letzte Woche geguckt. Was schon, Alter? Dicker, Alter. Ey, ich wollte ja letzte Woche eigentlich nach dem Hamburg-Aufenthalt nach Harry Potter noch nach Berlin fahren zu Bushido. Habe dann das Ticket aber an Shogi abgegeben, weil ich irgendwie dann nicht mehr so einen Turn hatte. Ich habe ja einen Softspot für Bushido. Ne? Ich habe den ja schon gehört, als ich 18, 19 war, mit vom Bordstein zur Skyline. Und dann über die Jahre so Staatsfeind und Elektroghetto und sowas habe ich richtig krass gefühlt und richtig krass gefeiert. So der weiße Junge aus dem Neubaugebiet hat es richtig gefühlt, den Berliner Straßenshit. Und habe aber über die Jahre immer so einen Softspot für Bushido gehabt, immer mal wieder. Und habe den irgendwie als Künstler und als Person schon irgendwie gemocht, auch wenn ich weiß, dass es per se ein Arschloch ist. Aber das ist okay. Und fand das immer eine interessante Persönlichkeit. Wollte dann zur Tour, bin dann aber doch nicht hin, weil ich mir dachte, ey, nach Berlin und irgendwie nervt mich auch dieses ganze Podcast-Ding gerade so und immer nochmal zu betonen, dass die Tour ja so geil wird und so ausverkauft ist und sonst irgendwas und irgendwann war ich so abgefuckt davon, dass ich mir dachte, ey, ich glaube, es ist besser, wenn jemand anderes für mich hingeht und dann ist Shogi hin für mich mit Tino, weil mit Tino habe ich die Karten ursprünglich gekauft und da habe ich gesagt, Tino, ey, ich habe da keinen Turn drauf, mir das jetzt irgendwie extra nach Berlin zu fahren und sowas auch gerade, wo so viel los ist und sowas, war auch ganz gut, weil arbeitstechnisch gerade wirklich eine Menge los ist bei NTG. Ja, und deswegen habe ich gesagt, pass auf, ich ziehe mich zurück, aber hier geht ihr hin. Hab dann aber trotzdem Donnerstagabend, als das Konzert war, den Drang gehabt, mir das anzuschauen und hab mir das dann auf RTL Plus angeschaut. Da wurde das nämlich live gestreamt mit ein bisschen Versatz. Ich glaube, so 10 Minuten oder so, es lief das so ein bisschen im Verzug, falls jemand was ganz Schlimmes macht, keine Ahnung. Und ey, ich fand, es war ja seine größte Tour jemals. Also, oder ist gerade seine größte Tour jemals, er spielt ja nur so Stadien, nur so 14.000er Locations und sowas und das sei ihm auch alles gegönnt, weil, ey, da steht so eine Legacy dahinter und er hat die letzten Jahre auch viel Scheiße fressen müssen und ich finde auch, den hat man nicht immer fair behandelt, also natürlich ist das, also wir brauchen uns nicht darüber streiten, dass der auch Dreck am Stecken hat und dass da richtig viel schiefgelaufen ist bei dem, aber ich glaube auch, dass diese ganzen Medien und sowas und dieses Ganze von Roost draufhauen und Flair und dies und das, dass dieses ganze Projekt Star Wars, wie sie es genannt haben, wir wollen ihn zerstören und keine Ahnung, ich finde das alles ein bisschen, doll und alles ein bisschen viel und deswegen, keine Ahnung, Alter, ich habe da schon irgendwie dann noch so einen Softspot gehabt, ne, und ich finde es auch cool, dass dann die Tour so gut lief und dass die neue Single so gut lief und sowas, die da rauskam letztes Jahr gegen dieser Carpi-Diss-Song und so. Alles cool. Und sei ihm alles gegönnt, weil, wie gesagt, so ist irgendwie ein alter Held, der man da zuschaut. Und ich finde, es ist einer von denen, die auch noch besser gealtert sind als andere. So, natürlich die Texte jetzt weniger, aber so die Figur irgendwie, ich kann damit was anfangen. Ich kann auch mit dieser, ich bin ganz klar in der Rolle als Gangster-Rapper, bin aber eigentlich Familienvater und sowas. Ich kann da dann Softspot für, so, ich mag das. Was ich an der Show gut fand, was ich jetzt gesehen habe, ich habe die so halb aufmerksam, halb nebenbei geguckt. Auf jeden Fall habe ich es aber gesehen, vollständig. Was ich gut fand, war, dass, also, ich mochte, dass er sehr viel alten Kram gespielt hat, dass er auch mal so dann so Berlin und sowas gespielt hat, von Bordstein bis zur Skyline und so, dass da so alter Kram ausgepackt wurde. Das hat mir wirklich gut gefallen, dass sie auch teilweise Collagen-Songs gemacht haben und sowas. Ich fand Animus als Backup auch wirklich stabil. Ich fand Marvin als DJ unfassbar peinlich. Also Marvin California, der Streamer, den habe ich eh so eine zweigeteilte Meinung über den. Teilweise raff ich den auch gar nicht. Teilweise finde ich den auch wahnsinnig unangenehm. Und da hat auf jeden Fall nur der unangenehme Teil auf der Bühne gestanden. Also es war wirklich ganz, 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 ganz furchtbar. Ich meine, ey, man ist aufgeregt, man redet da ein bisschen Scheiße und sowas, aber ich fand es wirklich so, boah, Bro, also das ist wirklich sehr, 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 sehr furchtbar, was hier gerade passiert. Naja. Ist dann so gewesen, kann man nichts machen. Ist aber jetzt nicht, ist kein so großer Teil gewesen der Show. Deswegen, es geht ja quasi um Bushido und sowas. Ich fand irgendwie, man merkt, die Crowd ist natürlich in die Jahre gekommen, die geht jetzt nicht mehr so ab wie bei einem, keine Ahnung, Luciano oder sowas. Die Crowd, die ist nochmal ein bisschen anders, ein bisschen älter, ein bisschen eingestaubter, ist auch ein bisschen verwirrter vielleicht auf der einen oder anderen Seite. Alles cool, verstehe ich alles, checke ich alles, alles cool. Was ich aber wirklich furchtbar fand an dieser Show, ne? Ey, ich verstehe das, dieses Fercici-Ding, so, dass man quasi sagt, ey, der hat da den Podcast mit seiner Frau, mit Anna Maria und Dubai und die Show und RTL und bla und keine Ahnung, dann fahre ich mal eine Palme kaufen fürs Haus und sowas, alles cool. Ich kann damit so mittelmäßig viel anfangen mit diesem Family-Ding. Also das so in die Öffentlichkeit zu zerren. Aber was ich richtig furchtbar fand, dass der seine Kinder auf die Bühne geholt hat und dann für die Kinder so auf der Bühne Songs performt hat. Und das so, ey, das wirkte so, wie wenn man so Kinder auf eine Bühne holt bei den Ehrlich Brothers und denen so einen Zaubertrick zeigt. Das hatte sowas, ey, in der Vorbild irgendwie noch so Texte, so die Huren schreien, warum ist der so attraktiv? So dieses, wenn wir kommen, gibt es eine Massenschlägerei und sowas. Also, und dann später irgendwie so vor den Kindern performen. Ich verstehe, dass man das macht. Ich verstehe den Move. Ich verstehe den auch so ein bisschen fürs RTL-Publikum. Ich verstehe, dass es so ein bisschen part of the deal ist, whatever, Alter. Aber ich sag dir ganz ehrlich, für meine Begriffe, ne, ist es super unangenehm. Also ich krieg da richtig, ich finde auch so, haben auch Leute in meiner Timeline so, oh mein Gott, so ein berührender Moment und so, was in ihre Story gepostet. Da war ich so, ey Leute, fallt ihr auf jede Scheiße eigentlich rein, so, dass das Kalkulierteste, was man machen kann. Das ist manchmal die Frage, die ich mir stelle, die habe ich ja schon öfter mal gestellt. Empathie, ne? Empathie von Leuten vor der Kamera. Oder für Leute vor der Kamera. Das kapiere ich nicht. Ey, ist es eigentlich wirklich so, dass man euch als Endkonsument einfach sagen kann, ich bin sympathisch und dann sagt ihr so, ah, der sagt, dass er sympathisch ist, dann muss er ja sympathisch sein. So wirkt es manchmal. Also die infantilste, oberflächlichste, wirklich offensichtlichste, man will euch verarschen, Scheiße, wird so angenommen mit so, oh, guck mal, der ist so toll Familienvater, der holt die Kinder auf die Bühne. Ja, natürlich macht er das. Er ist bei fucking RTL. So, natürlich holt er die Kinder auf die Bühne. Denkt ihr, das ist irgendwie mega geil oder was? Das ist doch kein Scheiß. Also, ich finde, diese Intimität als Familie, die man hat, ne, die gehört halt nicht auf der Bühne. So, auch nicht und schon gar nicht. Das heißt, scheißegal bei wem. Ich finde, die gehört da nicht hin. So, und ich finde, dass wie er das macht und es passt nicht ins Konzept, es ist irgendwie unangenehm und es ist ganz schön cringy. Und, wie gesagt, ich achte den als Künstler und ich achte den schon ganz, ganz lange und ich finde auch alles, was da von Seiten Roos und sonst was passiert, ich finde das super unangenehm. Ich finde, das sind ganz unangenehme Persönlichkeiten und ich halte da wirklich in großen Teilen, trotz, dass ich weiß, dass er ein Vogel oder dass er auf jeden Fall auch ein Arschloch sein kann und sein tut so, haben wir ja gesehen beim Interview bei den Deutschen und sowas, wie auch er da so wirklich skrupellos sein kann. Das sind aber auch Sachen, die ich an ihm schätze und sowas, alles cool. Deswegen, ich kann mit der Persona viel anfangen, aber dieses Family-Ding auf die Bühne holen, fand ich oberunangenehm. Und ich finde, das hat auch nichts mit Empathie zu tun oder fehlende Empathie, sondern ich finde, das ist einfach kalkuliert, berechenbar und soll so irgendeinen Softspot bei irgendwelchen Family-Leuten abtasten, der aber bei mir überhaupt nicht zündet. So, nicht, weil ich keine Familie habe, sondern, oder weil ich dafür für nicht empfänglich bin, sondern weil es für mich einfach wirkt wie, naja, das machen wir halt jetzt für Leute, damit die sagen so, ach, guck mal, so, das ist ja lieb. Also, weißt du, es ist irgendwie so ein vorgeschobener Grund, um so empathisch zu wirken und das finde ich irgendwie ekelhaft und deswegen, damit kann ich nichts anfangen. Naja, mehr will ich dazu gar nicht sagen, weil ich war ja selbst sonst nicht da, aber ich habe es halt jetzt, wie gesagt, verfolgt. Ist jetzt auch auf Tour, kann man sich angucken. Ich weiß jetzt nicht, ob der das in jedem Abend macht oder ob der das nur in Berlin gemacht hat für quasi für die Kamera, für RTL, whatever. Das fand ich ein bisschen unangenehm. Teile der Show fand ich aber auch richtig super, alten Songs zu spielen. Er hat auch gut performt. Animus, das hat auch gut gemacht. Wie gesagt, Marvin, ultra cringe, Alter. Also wirklich wieder, was geht ab Berlin? Also der war auf Hype Awards Level, Alter. Aber ansonsten, naja. Ich fand's trotzdem okay. Kann man gucken. Und wenn ihr Karten habt, viel Spaß. Aber diesen Family-Shit am Ende, den kann man sich wirklich sparen. Das finde ich furchtbar. Und das meine ich gar nicht disrespektierlich gegenüber seiner Frau oder seinen Kindern, sondern einfach so der Situation gegenüber. Ich finde es einfach irgendwie weird. Aber muss ich auch nicht bewerten, muss der Mann machen. Und der ist Multimillionär und der wird schon die richtigen Entscheidungen treffen. Deswegen schöne Grüße an der Stelle, ne? Gut, davor, wenn ich zum Bushido-Konzert gefahren wäre, wäre ich aus Hamburg gekommen. Weil in Hamburg war ich tatsächlich von Dienstag bis Donnerstag. Weil ich am Mittwoch da war, weil ich meiner guten Freundin Jessica zu Weihnachten letztes Jahr Karten geschenkt hatte für das Theaterstück. Zum einen, weil ich das natürlich selber sehen will, zum anderen, weil sie ein riesiger Harry Potter-Fan ist. Und Harry Potter and the Cursed Child ist ja, wie heißt denn das, der deutsche Untertitel nochmal? Das Verborgene, Verbotene. Das Verzicht, wie heißt das nochmal? Das Vergessene, das Vergangene. Fuck, Alter. Harry Potter und das verwunschene Kind. So war das verbotene Kind. Harry Potter und das verbotene Kind. Na, das wird ja seit einigen Jahren jetzt schon, oder seit einem Jahr, über einem Jahr, in Hamburg aufgeführt. Ist ja dieses super krasse Theaterstück, was jetzt The Cursed Child, was ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren existiert, was ein Riesenthema ist, was ich auch schon in New York 2018 sehen wollte mit meiner Schwester damals. Und seit Jahren aufgeführt wird und ein Riesenerfolg ist. quasi eine Nachfolgegeschichte über die Kinder von Harry Potter und den Weasleys und so weiter und so fort. Und die Geschichte über die Freundschaft zwischen dem Sohn von Draco Malfoy und Harry Potter. Ja, und dafür sind wir nach Hamburg gefahren, haben uns dann da getroffen, waren am Dienstagabend nochmal in Dune 2, weil Jesse den noch nicht gesehen hatte. Davor waren wir Sushi essen, das war auch ganz lecker. Dann sind wir ins Kino gegangen, haben uns den Film reingefahren. Und ey, ich muss sagen, ich fand Dune 2 beim zweiten Mal gucken deutlich krasser, deutlich besser. Ich fühle den jetzt noch viel mehr. Das ist ein sehr, sehr krasses Ding. Hab ihm auch nochmal einen halben Stern mehr bei Letterboxd gegeben. Also ich kann mit Dune 2 schon sehr, sehr viel anfangen und muss sagen, dass es auf jeden Fall einer der Filme ist, für die es sich dieses Jahr auf jeden Fall lohnt, ins Kino zu gehen. Deswegen macht das wirklich, wenn ihr die Möglichkeit noch habt, guckt ihn euch an. Das Ding ist schon cineastisch echt gut. Ihr müsst halt ein bisschen Sitzfleisch mitbringen, weil 2,5 Stunden, das ist schon echt lang. Aber macht gar nichts, wenn man einen Tag später bei Harry Potter war, weil das war nochmal viel, viel länger. Erstmal, ich war jetzt letztens bei Stranger Things und ihr wisst ja, dass ich davon so sehr geschwärmt habe. Und ich würde auch weiterhin sagen, dass Stranger Things eines der besten Sachen ist, die ich auf einer Bühne gesehen habe. Ich glaube, da werde ich auch noch sehr, sehr viele Jahre von zehren. Ich werde mir das im Sommer auch nochmal angucken, weil ich das einfach wirklich unfassbar krass fand. Also das ganze Stück war von vorne bis hinten unfassbar krass, wirklich. Also gigantisch gut. So, das ist das eine. Jetzt muss ich Harry Potter, also erstmal mein Bezug zu Harry Potter ist so mittelmäßig, ne? Ich mag die Filme ganz gern, ich kann mit der Welt was anfangen, ich kann mit dem Franchise anbandeln. Ich glaube, wir haben da letztes Jahr auch drüber geredet, als hier Dings rauskam, Hogwarts Legacy. Natürlich, ja, Harry Potter, die J.K. Rowling-Thematik, das macht eines vieles auch nicht leicht. Jeder muss für sich entscheiden, was er darüber denkt. Also man kann keinem die Gedanken abnehmen. Man kann, glaube ich, niemanden verurteilen, der Harry Potter schaut oder guckt, auch wenn er das weiß, was da im Hintergrund passiert, weil es einfach dann die Franchise, die Macht des Franchises ist zu groß, als dass dann die Gedanken der Schriftstellerin dahinter noch eine große Rolle spielen würde. Deswegen, da würde ich erstmal sagen, kann jeder für sich selber seine moralische Grenze ziehen oder nicht ziehen. Ich habe sie für mich, habe sie weit oben angesetzt hier so und bin so, hey, ich kann mich mit dem Franchise gut verständigen und kann sie dabei gut ausblenden. Das ist was, was für mich funktioniert. Deswegen, diese Diskussion werde ich auch nicht mehr führen. Ich habe da auch keinen Bock mehr drauf. Ich glaube, hat auch keiner mehr Bock drauf. Die wurde letztes Jahr im Rahmen von Hogwarts Legacy wirklich zuhauf geführt und sehr, sehr schlimm teilweise geführt von beiden Seiten aus. Sehr, sehr unverständlich, sehr, sehr empathielos. Und ja, keine Ahnung, ich fand's einfach, es war eine riesige Shitshow, da möchte ich mich gar nicht mehr dran beteiligen. Deswegen, das blenden wir jetzt hier alles auch mal aus. Das interessiert mich jetzt an dieser Stelle auch einfach mal nicht. Weil ich jetzt hier einfach nur das Theaterstück bewerte und meine Theaterstückbewertung, also es ging ja nochmal anscheinend 1,5 Stunden länger, ne? Und das ging jetzt fast 4 Stunden. Und dann ging es nochmal 1,5 Stunden länger. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was man in dieser Zeit erzählt hat. Also, der positive Teil ist, die Schauspieler sind super. Gerade der Sohn, der Sohn von Draco ist mega gut gespielt, sehr, sehr lustig. Die Kids machen das eh gut. Viele, also die maulende Myrte super umgesetzt, sehr, 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 sehr funny gewesen. Da waren viele Kleinigkeiten drin, die ich echt mochte. Auch der Typ, der Snape gespielt hat und ja, der Typ, der Harry Potter gespielt hat, den fand ich ein bisschen, aber das heißt nicht den Typen, sondern ich fand die Rolle des Harry nicht so schön geschrieben. Ron ist ganz cool, Hermine ist auch ganz cool, so, das machen sie schon alles ganz gut. Die Erwachsenen und sowas, aber ja, ein paar Sachen haben mir auch nicht so gefallen, was jetzt so die Schauspieler angeht oder die Rollen vor allem angeht. Also das ist erstmal alles cool, aber da ist schon viel, was Spaß macht. Die Effekte sind natürlich super nice. Es ist das gleiche Team, was dann später auch Stranger Things inszeniert hat. Deswegen, da kann man ausgehen, so das, was die machen, das hat Hand und Fuß und kann schon richtig, richtig crazy gut aussehen. Und die zaubern da schon Sachen auf der Bühne, wo man sich auch mal wieder fragt, okay, wie geht das jetzt? Also im Großen und Ganzen, das inszenatorische, schauspielerische, ist das ein gutes Ding. So. Aber, also die Story ist halt wirklich ein bisschen hanebüchen, ne? Also die ist so ein bisschen hanebüchen, dass ich mir sage, so, okay, muss das so erzählt werden? Also, es geht ja viel um so Time Travel und Zeitumkehrer, Dinge verändern in der Vergangenheit, damit andere Sachen anders laufen und sowas. Und das finde ich alles so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und auch die Reveals im Laufe des Stücks sind so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und die Story finde ich okay, aber nicht mega. Und da muss ich wirklich sagen, und das wird noch mal länger erzählt. Also da wird jetzt in den 4 Stunden nicht so viel erzählt, ich sage, das ist nicht, was man auch nicht in 2,5 erzählen könnte. Und das zieht sich nicht. Ich war die letzte Dreiviertelstunde so genervt, Alter. Ich habe wirklich gedacht, ich krieg Thrombose da oben, Alter. Ich saß da und war wirklich so, okay, ich habe es jetzt verstanden. Und jetzt führt dieses Gespräch nochmal. Und das ist teilweise auch so zäh. Also ich finde es teilweise in der zweiten Hälfte wahnsinnig zäh. Ich finde die erste Hälfte toll. Und die zweite startet auch geil und sowas. Aber dann die letzte Stunde finde ich unfassbar zäh. Also dieses Harry Potter Theater, das verwunschene Kind geht locker 40 Minuten zu lang, meiner Meinung nach. Und wenn das nochmal eineinhalb Stunden länger war, holy Christ. Ey, ich glaube, Harry Potter-Fans finden das richtig, richtig geil, ne? Alles toll und so. Aber, Leute, wirklich, also 40 Minuten für also diese Story in 4 Stunden zu erzählen, das ist ja wirklich Wahnsinn. Wahnsinn. Also, da ist so wenig drin für so viel Zeit. Und da sind so viele Passagen drin. Also Jesse, die ja ein riesen Harry Potter-Fan ist, hat zu mir die ganze Zeit nur gesagt, diese ganzen Dumbledore-Passagen, die kann man alle rausstreichen. So, die sind alle scheiße gemacht. Die sind alle scheiße erzählt, sagt sie so. Und das ist dann auch so ein Urteil, auf das ich mich verlasse von einem Harry Potter-Fan. Ne? So. Und da muss ich auch sagen, das ist halt auch das andere, ich finde die ganze Orga drumherum, ey, das ist in so einem Komplex, das ist so ein bisschen wie so ein RTL-Gelände da hinten. So, da fährt man so ein bisschen raus. Jetzt nicht wie bei Harry Potter, wie bei Stranger Things oder auch Harry Potter in London, dass es halt irgendwie in der Innenstadt ist, ein schönes Theater und sowas, sondern das ist ein schönes Theater, ohne Frage, aber die ganze Orga drumherum ist halt schon sehr so auf unpersönlicher und auch teilweise sehr überall nochmal da und dann gibt deine Jacke ab, dann musst deine Jacke abgeben, du darfst mit Jacke nicht in den Saal und 250 € und keine Ahnung, 2,50 € und sowas und dann doch da und doch da und dann die Getränke 6 € und dann noch 6 € Becherpfand und so. Ich weiß, es ist immer das Gleiche, so, ne? Ich will mich darüber auch gar nicht beschweren. Es ist, wie es ist. Küt, wie es küt. Aber ich kann damit nur so mäßig viel anfangen und fand es ein bisschen sehr, also im Vergleich zu Stranger Things, fand ich es ein bisschen massenabfertigungsmäßiger drumherum. Und ja, wie gesagt, die Länge und die Story, die machen halt einfach irgendwie gar nichts so richtig mit mir, ne? Also da bin ich wirklich so, boah, ey, das war wirklich, wirklich, wirklich lang. Aber am Ende des Tages, wenn man Bock hat, trotzdem ein schönes Theaterstück zu sehen, was schön inszeniert ist, was tolle Schauspieler hat, was sehr witzig ist, mag ich das gern. Was ich auch noch ein Kritikpunkt ist, ich finde die Musik, also ich meine, wir kennen ja die Musik von John Williams, ne? Der Score von Harry Potter ist legendär, der ist crazy gut, so Hedwig Simon und sowas sind, also wirklich, waren Instant-Klassiker des Film-Soundtrack-Genres und sowas. Da hat John Williams wieder alles gegeben, alles geil, aber ich finde hier, da macht man halt eigene Kompositionen, weil das ja auch quasi nicht in den Filmen sich orientieren soll, sondern eher wieder an den Büchern und man holt so ein bisschen das Franchise wieder von diesen Warner-Sachen weg. Okay, verstehe ich alles so, deswegen gehen noch ein paar Color-Switches und sowas drin, alles cool so. Aber ey, diese ganze Passage mit rund um die Musik und diese komischen Tanzsequenzen teilweise zwischendrin, die sind so unfassbar unangenehm. Also die Musik ist so schrecklich. Ich finde, die Musik ist richtig, richtig, richtig furchtbar. Also die ist auch so gar nicht Harry Potter-worthy. Die ist richtig, richtig furchtbar. Also alles, was da musikalisch passiert, ist so 0815 AI-Geplänkel. Boah, ey, das fand ich richtig schlecht. Und auch diese komischen Tanzsequenzen, um die Bühne umzubauen, manchmal so, also ey, am Anfang rusht das Stück ein bisschen durch, am Ende zieht es sich viel zu lang. Die Musik ist ein bisschen seltsam. Würde ich es empfehlen? Ich würde es Harry Potter-Fans auf jeden Fall trotzdem empfehlen, weil es schon Bock macht, so, ne? Also man kann da schon hinfahren, man kann da schon eine gute Zeit haben. Das ist schon cool. Ich bin jetzt, wie gesagt, nicht der allergrößte Potter-Head, aber ich finde es trotzdem angenehm. Fand's bis die letzten 40 Minuten fand ich eigentlich die ganze Zeit auch cool, irgendwie zu gucken. Ich war ganz gut unterhalten, aber holy moly, Alter, ich bin wirklich so, also angucken brauche ich mir das jetzt nicht nochmal so. Ich glaube, gucke ich mir eher nochmal Stranger Things an oder nochmal was anderes, da würde ich mir eher nochmal Back to the Future angucken in London, weil mir das irgendwie am Ende des Tages ein bisschen mehr Freude gemacht hat. Aber wollte es trotzdem mal erzählen. Ich war da, jetzt habe ich es auch mal gesehen und mit mir macht es so mittelmäßig viel. Aber wie gesagt, ich glaube, da können vielleicht auch echte Harry Potter-Fans das Ganze richtig krass bewerten. Können da auch noch ein bisschen tiefer in die Materie reingehen. Aber das, was ich so aufgeschnappt habe, auch von Jesse und sowas, die war so, ey, sie ist damit so kanonmäßig nicht hundertprozentig zufrieden. Aber ich glaube, sie wird wahrscheinlich auch selber was machen bei sich im Solo-Podcast 999 Happy Rides. Da wird sie hundertprozentig drüber reden. Vielleicht ist da ihr Urteil auch nochmal für euch, wenn ihr euch das wirklich überlegt, ein bisschen das Maßgebendere. Deswegen haltet mal Ausschau offen, ob da bald, haltet mal Ausschau, ob die bald eine Folge macht. Jetzt gerade hat sie aktuell noch keine, aber wird bestimmt kommen. Naja, anderes Franchise, mit dem ich eigentlich auch nicht so viel zu tun habe, aber was mich trotzdem ganz schön gekickt hat, ist X-Men 97, beziehungsweise die X-Men 97, also quasi die Fortführung der animierten Serie, die von 92 bis 97 lief und die bei vielen Kids der 90er einen absoluten Kultstatus genießt. Und jetzt gibt's quasi einfach auf Disney Plus eine Fortsetzung. Marvel Animation macht jetzt auch Animationsserien beziehungsweise Cartoon-Serien, die so ein bisschen sich anfühlen wie in den 90ern. Und hier ist der Sinn ganz klar, wir setzen die Geschichte fort und geben dabei aber so ein bisschen den gleichen Vibe wie damals. Also wir machen jetzt nicht irgendwie große 3D-Experimente oder versuchen den Look großartig zu verändern, sondern wir bleiben schon so ein bisschen beim Source Material und versuchen, dass den Vibe so gut wie möglich übernimmt. Und sowas kann gut gehen und sowas kann schlecht gehen. Und ich kann aber sagen, bei X-Men 97 ist es für mich, ich bin beeindruckt, wie sehr man da den Tonus getroffen hat. Und auch wie intensiv man das erzählt, weil ich glaube, das wäre jetzt was gewesen, was man nicht unbedingt gebraucht hätte, X-Men 97, aber jetzt sind ja 2 Folgen auf Disney Plus erschienen letzte Woche und erstmal der Look, also Look and Feel, die Mucke und sowas, alles komplett insane, also wirklich so, es fühlt sich an, sieht aus, als wäre es aus den 90ern, einfach nur ein bisschen schöner, aber so im Großen und Ganzen hat man wirklich das Gefühl, ich gucke hier was, was schon etwas älter ist. Und das ist so schön, weil wir das natürlich einfach nicht mehr so oft haben, ne? Dass wir was sehen, was so, ja, was so fesselt irgendwie auf so eine, auf dieser Kindheitsschiene oder was uns so krass zurückversetzt. Weil wir wissen ja so, ey, ich nehme jetzt mal ein positives Beispiel, wo man ja auch eine coole Serie gemacht hat, einen Look trotzdem modernisiert hat, war zum Beispiel bei den DuckTales. Die DuckTales sehen ja nicht mehr so aus, wie sie mal aussahen, aber trotzdem ist die Serie gut. Aber wenn wir sie gucken, hat sie trotzdem erstmal für uns einen neuen Anstrich. X-Men 97 hat das gar nicht. X-Men 97 sieht eigentlich aus wie damals, halt nur auf hochgestochen so und hat auch die gleiche Mucke und sowas, das gleiche Intro, also man orientiert sich da sehr, sehr, sehr am Originalmaterial. Und dann erzählt man halt quasi Geschichte, wie es jetzt weitergeht. Professor X ist tot, Magneto tritt quasi das Erbe an, quasi sein Institut zu übernehmen. Wir wissen ja, dass die Spannungen zwischen Professor X und Magneto, wie die so sind. Im Team innerhalb gibt es Differenzen, es gibt noch eine neue Person, die dazugeholt werden soll, von der man noch nicht so richtig weiß, warum. Die Sentinel-Technologie entwickelt sich als weiter, sodass auch Menschen die anwenden können, dass man halt immer noch gegen X-Men in Untergrundgruppierungen vorgehen kann. Es gibt immer noch keine richtige Stellung in der UN zu den Mutanten und sowas. Und diesen ganzen Themen nimmt man sich an in den ersten 2 Folgen. Und die erste Folge finde ich gut und sehr gut. Aber die zweite Folge war ich wirklich so, wow, ich habe vergessen, dass ich einen Cartoon gucke. Ich war wirklich so, es hat sich angefühlt, als würde ich einen guten X-Men-Film gucken. Nicht Apokalypse, sondern so einen guten. So X-Men 2-Level. X-Men, wie heißt der nochmal? Behind the Past, Future is the Past oder was. Also der zweite Teil von diesen neuen X-Men-Dingern, also so auf dem Level. Sehr, 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 sehr krass geschrieben, sehr krass inszeniert, super bedrohlich, auch ein paar geile Zitate so. Und da ist mir wieder klar geworden, weil die Serie ist schon sehr politisch, ne, an manchen Stellen. Dann dachte ich mir so, ist das eigentlich so, dass die so politisch ist? Ist das jetzt so geworden? Da ist mir gefallen, nee, X-Men war schon immer politisch. Und X-Men hatte auch schon immer diesen politischen Anstrich mit drin, auch in den Filmen, auch in den Cartoons. Und auch andere Cartoons hatten das in den 90ern. Also das ist gar nicht mal, wenn wir denken, alles ist so woke und ist aufklärend geworden. Das ist nicht so, weil solche Sachen habe ich als Kind auch schon geguckt. Schon Sachen, die so eine Message mit drin hatten und sowas. Das habe ich schon in den 80ern, 90ern gesehen. Also unterschätzt nicht, dass die Sachen damals wirklich nur geplänkelt waren, sondern da steckte schon viel drin. Das ist uns aber damals nicht aufgefallen. Heute fällt es uns auf und dann sagen wir, guck mal, ist ja alles so politisch. Aber das ist tatsächlich nicht so. X-Men war schon immer in seiner Thematik mit diesen ganzen Mutanten und ausgeschlossen seine Gesellschaft, die sich dagegen stellt und die Menschen, die Angst haben und sowas. Das war schon immer eine Metapher für Rassismus und so weiter und so fort. Und das ist sehr, sehr krass angewendet. Und die zweite Folge ist da wirklich, also die hat dem fast den Boden ausgeschlagen. Ich saß wirklich da und war so, wow. Ich habe richtig die Zeit vergessen um mich herum. Als die Folge rum war, war ich, krass. Also, Hut ab. Ich habe nicht so einen riesen Bezug zur Animated Series, aber Hut ab davor, was sie da geleistet haben, wie sie diesen Vibe einfangen. Die Stimmung ist super positiv. Also natürlich gibt es ein paar Insels, die sagen so, ja, die haben nicht mehr so viel Titten wie früher und sowas, aber die sollen sich einfach auch mal ficken. Also wirklich, das kann auch keiner mehr ertragen. So, ja, die Männer haben immer noch so viel Muskeln und die Frauen sind jetzt nicht mehr so übersexualisiert. Ich will doch nur meine Cartoons genießen, wie sie früher waren. Bro, du bist einfach ein fucking Insel. Geh du mal Trump wählen da drüben in Amerika und halt mal die Schnauze, Alter. Wirklich, es ist unerträglich teilweise, wie dumm diese Kommentare sind. Oder, ja, ist ja nur ein Cash-Grab von Disney. Digi, alles, was Disney macht, ist im besten Fall ein Cash-Grab. So, das ist ein wirtschaftliches Unternehmen. So, das ist purer Kapitalismus. Natürlich gucken die danach, dass das nicht nur deine Kindheitserinnerungen füttert, sondern dass die auch damit ein paar Dollar verdienen, Alter. Natürlich ist das so. Dass da immer noch Leute überrascht sind. Ah, oh, das machen die ja wieder nur fürs Merchandise. Jedes fucking Franchise, was irgendwie wirtschaftlichen Nutzen haben will, macht fucking Merchandise. Auch fucking Dune hat fucking Actionfiguren, die richtig beschissen aussehen von McFarlane und hat Funko Pops und dies und das, weil die auch wollen, dass man mit Dune Kohle verdient, Alter. Die haben fucking Lego-Set gemacht zum Ornithopter. Alter, natürlich haben die, wollen die Kohle verdienen. Wie kann man denn immer noch da sitzen und sagen so, ja, die wollen doch nur Geld verdienen. Ja, krass, dass die Geld verdienen wollen. Das ist ja wirklich komplett über... Da hast du ja wirklich einen wahnsinnig schlauen Take gemacht, Jonas. Mann, Alter. Also, mal solche Sachen ausgeblendet. X-Men 97 ist eine der Sachen, wenn wir davon reden, ob Retro funktioniert oder nicht, ist X-Men 97 was 100%ig funktioniert so. Also wirklich von meiner Seite aus nix als Liebe. Guckt euch das auf jeden Fall an. Die ersten zwei Folgen sind super. Ey, die erste muss man noch so ein bisschen, da muss man jetzt nicht durch, will ich sagen, sondern die macht auch schon Spaß, aber die zweite nimmt halt richtig Fahrt auf so. Und deswegen, ich kann mir vorstellen, dass euch das sehr, sehr gut gefällt. Die erste hat aber auch schon ein paar richtig geile Szenen. Auch bei den Sentinels auf dem Schrottplatz sowas schon geil gemacht. Also sehr zu empfehlen. X-Men 97 auf Disney+. Dann machen wir eine ganz kurze Videospiel-Review. Und zwar kommen wir ganz kurz zu Princess Peach, denn die ist wieder da nach fast zwei Jahrzehnten. Ich glaube, das letzte Princess Peach war ja dieses Princess Peach für den DS, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Es war so ein Jump'n'Run-Ding und jetzt hat quasi Princess Peach ihr eigenes kleines Franchise bekommen. Princess Peach Showtime ist so ein bisschen das, was Luigi's Mansion für Luigi ist und was Toad's Treasure Tracker für Captain Toad ist. Das ist quasi Princess Peach's Showtime für Princess Peach. Und da geht es darum, dass sie quasi in einem Theater agiert und in verschiedenen Theaterszenarien, die auch alle so theatermäßig aussehen, mit so Holzkulissen und sowas. Ne? Die Level sind so ein bisschen auf Theater angelehnt, wie man die gemacht hat, dass die Bühnen sich auch drehen und sowas teilweise. Also sehr, sehr liebevoll im Design mal wieder. Und das Spannende an Princess Peach Showtime ist, dass es von Level zu Level komplett unterschiedliche Mechanismen gibt. Also sie wechselt dann immer das Kostüm. In einem ist sie dann eine Köchin, da macht sie dann eher so Geschicklichkeitsspiele. In einem ist sie Ninja, da muss sie dann eher so Stealth-Action machen oder auch so richtig krasse, geradlinige Rennpassagen. In einem ist sie in einem Geisterschloss. In einem ist sie Detektivin, da muss sie dann eher einen Fall lösen und sowas. Und dadurch kommt unfassbar viel Abwechslung rein. Und immer wenn man dann vier Level beendet hat, kommt halt ein Endboss-Kampf und dann geht's weiter, wenn man die Türen geöffnet hat. In jedem Level gibt's dann noch bestimmte Aufgaben, die man erledigen muss oder kann optional. Oder Sachen, die man finden kann, Dinge, die man kaputt schlagen kann. Dann sammelt man noch Sterne, dann kann man auch später noch mehr Extras freischalten. Und ich würde sagen, es ist jetzt kein super anspruchsvolles Spiel. Also es ist jetzt nicht so anspruchsvoll wie Mario Wonder teilweise es war. Aber es ist trotzdem einfach was fürs Herz. Es sieht wahnsinnig süß aus. Die Kostümwechsel sind echt schön gemacht. Sie ist super charmant. Die Grafik ist richtig nice. Die Abwechslung ist auf jeden Fall treibend. Also man hat echt schnell zwei, drei so Level gespielt irgendwie, weil man die ganze Zeit, okay, was ist im nächsten Mal? Ist auch mal neugierig, was kommt als nächstes? Es ist technisch sehr sauber. Es holt wieder sehr viel aus der Switch raus. Und ey, unterm Strich muss ich wirklich sagen, großartiges Spiel, macht echt Spaß, ist was wieder was Schönes für zwischendurch. Gefällt mir aber für einen Zwischendurchtitel zum Beispiel besser als Mario vs. Donkey Kong, was wir letztens besprochen hatten. Also dafür hat es dann einfach doch noch mehr Fleisch und Substanz. Deswegen auf jeden Fall von mir eine ganz große Empfehlung, wenn ihr darauf Bock habt. Princess Peach Showtime für die Nintendo Switch ist auch was, wo ich wirklich sagen kann, ist was für die ganze Familie. Also wenn ihr Kids habt, die vielleicht auch so schon 8, 9 sind, könnt ihr es auf jeden Fall sehr, sehr gut mit denen zocken oder die können es auch alleine zocken. Also ich hätte das als Kind locker spielen können. Da ist jetzt nichts drin, was irgendwie nicht cool ist oder irgendwie komische Werte vertritt, sondern das ist einfach ein nettes Spiel. Es ist halt ein sehr, sehr schönes Nintendo-Spiel. Es ist nicht so lang, es geht so ungefähr 8, 9 Stunden, würde ich mal sagen. Hat so eine kleinere Kampagne, aber sowas mag ich auch ganz gern. Hat, wie gesagt, einen schönen Vibe, schönen Soundtrack, eine eigene Idee, man gibt ihr eine schöne Bühne. Es hat natürlich auch einen kleinen, netten, nicht sehr aufdringlich emanzipierten Gedanken, so nach dem Motto, du bist ein Mädchen und du kannst alles sein, bist eine Frau und du kannst alles sein. So, das ist ja alles irgendwie super sweet erzählt und hat damit auch irgendwie noch einen schönen Grundton, gerade für Kids, meiner Meinung nach. Und damit ist eigentlich auch alles gesagt. Also, wenn ihr Lust habt auf mal wieder ein sehr ideenreiches, schönes Nintendo-Spiel für zwischendurch, ist Princess Peach Showtime auf jeden Fall was jeder Nintendo-Fan gesehen haben sollte. Und das möchte ich an dieser Stelle sagen. Nun gut, dann kommen wir Werbung in der Man Cave, heute mal wieder mit HelloFresh. Ja, ich habe immer noch da einen wunderbaren Code, nämlich Man Cave groß geschrieben. Und was HelloFresh ist und was ihr da machen könnt, das erzähle ich euch jetzt ein bisschen. HelloFresh sind Kochboxen. Das heißt, Essen wird euch nach Hause geliefert und ihr müsst es selber zubereiten. Das ist für die Leute vor allem geil, die Bock haben zu kochen, aber die keine Lust haben, einkaufen zu gehen, weil wir wissen ja jetzt gerade wieder nach Weihnachten und Silvester, ja, diese bumsvollen Supermärkte, das kann einen richtig, richtig nerven. Dann gibt es gewisse Sachen nicht und sowas und das passiert ja halt nicht, sondern die Boxen kommen und ihr habt die Sachen quasi direkt zu Hause. Ich nutze das Ganze schon seit 2015. Seitdem hat sich sehr, sehr viel getan bei HelloFresh. Man hat irgendwie alles, man hat die Gerichte erweitert, man hat geguckt, dass es verschiedenste Kategorien gibt, auch Sachen, die ein bisschen schneller gehen, Sachen, die aufwendiger sind, Sachen, die vegetarisch sind, Sachen, die mit Fleisch sind, ja, und noch vieles, vieles mehr, also sehr, sehr viele Optionen, so dass man sich seine Box wirklich sehr genau und sehr spezifisch nach seinen Wünschen zusammenstellen kann, auch mit verschiedenen Optionen. In der Regel kann man ja 3 Gerichte nehmen, aber es gibt auch mehr Möglichkeiten, auch kleinere Möglichkeiten, also Sachen, die man auch so Kleinigkeiten, die man dazu nehmen kann, also sehr, sehr viele Optionen, wie sich so eine Kochbox gestalten soll von HelloFresh. Da hat man wirklich sehr, sehr viel dran gefeilt. Das ist sehr, sehr interessant. Ihr kriegt dann, wie gesagt, das Rezept, dann kriegt ihr die Zutaten, dann könnt ihr euch das kochen und habt was Leckeres, Frisches gemacht. Kann ja ein guter Vorsatz sein für 2024, wenn man sagt, ich will einfach wieder ein bisschen mehr, will mal ein bisschen wieder mehr Zeit in der eigenen Küche verbringen. Mit dem Code MANCAVE könnt ihr also ein bisschen Geld sparen. Zum einen natürlich, wenn ihr Neukunde seid, aber auch, wenn ihr ehemaliger Kunde seid, also wenn ihr schon mal bei HelloFresh gekauft habt, dann nicht mehr, auch mit diesem Code lässt sich für euch ein bisschen der ein oder andere Taler rausholen, sage ich mal. Denn damit könnt ihr in Deutschland bis zu 120 Euro sparen, in Österreich bis zu 130 Euro, in der Schweiz bis zu 140 Franken und den Versand auf die erste Box, den gibt es auch noch kostenlos. Ja. Also das Ganze ist, wie gesagt, für neue Kunden und für ehemalige Kunden und ich kann es euch nur empfehlen, ich nutze es schon ganz lange, es macht unfassbar viel Spaß, man hat unfassbar viele Möglichkeiten, verschiedene Varianten und ja, wenn ihr Bock habt, mal wieder zu kochen, jetzt im Jahr 2024, macht das doch einfach mal, der Code lautet MANCAVE, die Seite heißt hellofresh.de.at oder .ch. Gut, das war's und jetzt geht's weiter mit diesem Podcast, die MANCAVE, ciao. Ganz kurz zu Holy, und zwar Holy ist ein Werbepartner dieses Podcasts, genauso wie vom Podcast Radio Nukular. Wir haben doch schon seit ganz langer Zeit Codes, einmal Nukular als eigenen Code mit 5 Euro Rabatt auf die erste Bestellung. Lohnt sich vor allem bei kleineren Orders und Nukular 10 für jede weitere Order, wenn man schon mal bestellt hat und mehr davon möchte. Holy ist ein Hersteller für Softdrinks, das heißt, sie machen Eistees, Energy Drinks und Hydration Drinks und ich trinke das schon relativ lange, Alter. Also allein die Eistees irgendwie, warte mal, ich sage euch mal meine Lieblings-Eisteesorten. Ich komme nämlich immer mit den Titeln durcheinander. Ich sage nämlich immer einfach Pfirsich, aber es ist ja Pfirsich-Nektarine. Oder auch Himbeer-Vanille oder auch Mango und Passionfruit. Ey, das sind so geile Sorten. Auch Lime-Matcha, Mint-Green-Tea. Also die Eistees sind mega geil, vor allem sind sie zuckerfrei. Das heißt, ihr rührt euch das Zeug selber an, ihr müsst nicht irgendwie schwere Kästen die Treppen hochtragen. Wenn ihr zum Beispiel wie ich im 2. Stock Altbau ohne Aufzug wohnt, ist es mega geil. Ihr habt keinen Zucker drin, das heißt, das Zeug ist kalorienarm, das ist gut, weil es lecker schmeckt, aber irgendwie, ich bin ja eh dagegen, sich zusätzlich Kalorien über Getränke zu ziehen. Also wenn Kalorien, dann nur übers Essen, aber nicht über Getränke, finde ich absolut unnötig. Und da ist nach Holy natürlich eine absolut geile Geschichte, weil selber anrühren, man spart Geld, man spart Platz, man spart Zeit, man muss nichts die Treppe hochtragen, so. Und das ist halt einfach ganz geil. Es gibt aber, wie gesagt, auch Energy Drinks, ganz, ganz viele Sorten. Es gibt ganz, ganz viele von den Hydration Drinks. Die Hydration Drinks finde ich teilweise auch ultra lecker. Also gerade diesen Kiwi-Erdbeer, ne? Ist doch Kiwi-Erdbeer. Ich muss nochmal ganz kurz gucken, nicht, dass ich wieder was Falsches sage. Strawberry-Kiwi, ja, ja. Kiwi-Erdbeer ist perfekt. White Peach ist nice. Cranberry gibt's noch. Es gibt noch Birne. Es gibt noch Pink Grapefruit. Und jetzt neuerdings, und darüber müssen wir heute ganz kurz reden, gibt's die Easy Peasy Lemon Squeezy Sachen. Und zwar 2 neue, brandneue Sorten. Einmal ein Eistee. Und zwar Lemon Honey Black Tea und dann noch einfach Lemon als Hydration Drink. Da, die gibt es sogar, wenn man sie jetzt bestellt, mit gratis Shaker. Und wie, ich bin jetzt, ich muss jetzt sagen, wenn ihr jetzt sagt, und Max, wie schmeckt's, kann ich euch sagen, habe ich nicht probiert, weil ich kein Fan von Lemon als Geschmacksrichtung bin. Leider noch nie gewesen bei Eistees und sowas. Deswegen, ich würde es mal probieren, aber ich bin ehrlich gesagt noch nicht so bockig drauf gewesen. Aber wenn ihr Lemon mögt, dann ist es wahrscheinlich genauso gut wie alles andere auch. Ne? Also wie gesagt, ich liebe Pfirsich-Eistee und finde den Pfirsich-Eistee von Holy perfekt. Dann wird der Lemon-Eistee auch perfekt sein. Oder zumindest sehr, sehr gut sein. Ich finde auch das neue T-Shirt. Also sie haben wieder T-Shirts gemacht. Da gibt es eins mit Easy Peasy Lemon Squeezy. Und da merkt man halt wieder, wer dran sitzt. Ne? Weil die Sachen sind so gut teilweise. Es sieht teilweise so heftig nice aus. Also ich bin ein ganz großer Fan von der Arbeit von denen. Die sind wirklich tipptopp. Deswegen checkt die auf jeden Fall mal aus. wie gesagt, gibt es jetzt die neuen Lemon Drinks. Wenn ihr Lemon mögt, probiert ihr auf jeden Fall aus. Generell könnt ihr aber auch einfach mal gucken, ob das überhaupt was für euch ist. Es gibt ja Probierpakete, die kosten 14,99 in den verschiedenen Sektoren. Wenn ihr unseren Code anwendet, spart ihr 5 Euro, dann zahlt ihr unter 10 Euro. Der Versand ist inklusive. Also einfach mal gucken, ob das was für einen ist. Und wenn euch das schmeckt, dann könnt ihr euch ja mal selber ein bisschen rum, könnt ihr mal ein bisschen rumprobieren. Also benutzt den ersten Code, die Nukula, einfach Nukula großgeschrieben, mit dem 5 Euro Rabatt, einfach auf was Kleines. Ja, und wenn es euch dann schmeckt, dann nutzt Nukula 10 für weitere Bestellungen, dann könnt ihr ordentlich zuschlagen. Ich habe letztens irgendwie ein Foto von jemandem geschickt bekommen, der hatte sich 6 Dosen oder so ausbestellt. Da war ich wirklich so, okay, Bruder, was ist bei dir eigentlich los? So, hast du richtig Bock drauf oder was? Aber ey, die Leute probieren rum, die Leute haben Bock, den Leuten schmeckt es gut. In unserer Community kommt das mega gut an. Ich kriege viele, viele Mails von Leuten, die sagen, das macht ihnen richtig Spaß und deswegen alles cool. Und ja, checkt es doch gerne mal ab, ihr kleinen Mäuseriche da draußen. Das soll es gewesen sein. Nukula ist der Code großgeschrieben für die Erstbestellung mit 5 Euro Rabatt und Nukula 10 großgeschrieben 10 als Zahlen. Dann spart ihr 10% auf jede weitere Bestellung. Macht das mal. Das ist nämlich tipptopp. Juti ihr Mäuse. Dann kommen wir weiter rüber und dann gehen wir mal langsam in den Sektor Filme, denn da habe ich ein bisschen was geguckt und außerdem müssen wir heute noch über Ghostbusters Frozen Empire reden und das wird ein bisschen länger dauern, weil da wisst ihr, dass ich natürlich dann so besonders viel Meinung habe. Und zwar reden wir erstmal über einen neuen Film, der vor kurzem auf Amazon gelandet ist, auf Amazon Prime genauer gesagt, und zwar American Fiction. Ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, weil die Leute sagen, der hatte so unfassbar gute Kritiken. Also der hatte irgendwie, ich glaube, IGN hat eine 10 gegeben. Und da kann ich gleich zu sagen, ich gebe dem Film jetzt keine 10. Ich habe dem bei Letterboxd 4 Sterne gegeben. Was aber immer noch top ist, denn in American Fiction geht es um einen, es ist eine Satire quasi. In der Hauptrolle sehen wir Jeffrey Wright, den ich ja eh liebe. Ja, zum Beispiel durch Westworld und sowas. Geiler Schauspieler, geiler Typ, spielt so eine typische Jeffrey Wright-Rolle, ist ein genervter Autor, der ja, für die Black Community Bücher schreibt, die aber so ein bisschen Feuilleton-mäßig gelobt werden, aber nicht so richtig gut ankommen, die Leute nicht so richtig mitkriegen, weil sie wohl zu anspruchsvoll sind. Und dann ist er auf einer Buchmesse und sieht eine schwarze Autorin, die ein Buch verfasst hat, was gerade so, gerade von weißen Feuilleton super gelobt wird, aber auch aus der schwarzen Community, aus der Black Community wird sehr, sehr viel gelobt und es ist halt so, hey, LaFonda und Ghetto-Sprache und du bist schwanger von bla 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 und es ist so super unangenehm und es wird aber von allen so krass vergöttert. Also es ist so, oh mein Gott, es hat die Straße, die Sprache der Schwarzen so gut eingefangen und oh mein Gott, das ist so toll und People of Color werden so toll vertreten und bla und er guckt sich das halt alles an und ist so, warum ist sie so erfolgreich? Das Buch ist der letzte Rotz, das ist einfach nur so Ghetto-Poesie-Shit, so, das ist richtig furchtbar. Und dann schreibt er quasi, einfach nur um alle vorzuführen, auch so ein Buch, um eigentlich nur einen Verlag zu verarschen. Und der Verlag kauft das Buch aber und kriegt dafür wahnsinnig viel Geld. Und dann lebt er auf einmal in der Situation, dass dieses Müllbuch, was er aus Jux geschrieben hat, um dieser Frau eins auszuwischen, quasi auf einmal ein Mega-Erfolg wird. Und ja, er muss sich dann noch selber damit konfrontieren an anderer Stelle und sowas, weil er das unter einem anderen Pseudonym macht und so. Und es ist ein ganz wilder Film auf so einer Satire-Ebene. Ich glaube, er zeigt ganz gut, wie sich weiße Menschen gerade auf der intellektuellen Seite, in Anführungsstrichen, beim Feuilleton und in den Medien und sowas, gegenüber teilweise den schwarzen Communities gegenüber verhalten, wie sie teilweise die Sachen sehen, wie sie teilweise Sachen auch so zurechtdrehen, wie sie es brauchen. Und da ist es, ist dieser Film ein sehr, sehr schöner Denkzettel an die Medienlandschaft, die angeführt wird von Weißen, die dann aber so Schwarze integrieren wollen und wie sie das machen wollen. Gleichzeitig erzählt die ist der Film aber auch noch auf anderen Ebenen ein bisschen sein Schicksal rund um das Thema Liebe, wie er damit nicht umgehen kann, rund um seine Familie. Und unterm Strich fand ich American Fiction teilweise sehr emotional. Ist ein kleiner, schöner Film für zwischendurch, der aber eine tolle Message hat, von dem wir was lernen können, von dem wir was lernen können über Medien, Medienumgang und über auch teilweise über unsere eigene Denke. Also ich glaube, der Film führt uns auch an ein, zwei Stellen, wir uns als weißes Publikum ein bisschen vor. Und den gibt es, wie gesagt, auf Amazon Prime. Ich fand den wirklich sehr, 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 sehr gut. Ich kann den sehr, sehr empfehlen. Es ist jetzt nicht der typische Action-Blockbuster, bei dem wir alle ausrasten, sondern es ist eher ein Film, wo wir sagen so, hey, der ist ein bisschen kleiner, der ist auf den ersten Blick ein bisschen unspektakulärer, aber lebt vor allem von den Schauspielern sehr. Und Jeffrey Wright, wie gesagt, ich liebe den halt, der macht das mega gut. Also wenn ihr für Jeffrey Wright was übrig habt und was übrig habt für eine gute Satire für zwischendurch, ich glaube, das ist jetzt nicht der Film, den ihr sofort anklicken würdet, aber macht es mal. Der ist wirklich toll. Das ist wirklich ein toller Film, ist ein schlauer Film, ist ein guter Film und der ist sehr zu empfehlen, deswegen American Fiction auf Amazon Prime. Der zweite Film ist ein bisschen spektakulärer gewesen, und zwar ist es Poor Things, hat jetzt auch bei den Oscars relativ viel Lob abgeräumt, und Poor Things hat ja auch quasi Oscars bekommen. Ich muss noch mal ganz kurz den Namen des Regisseurs raussuchen, weil ich den immer und immer und immer wieder vergesse. Giorgos Lanthimos. Und der ist auch verantwortlich für so Filme wie The Lobster oder auch The Favorite. Alles Filme, mit denen ich was anfangen kann, und so ist es auch bei Poor Things. Also in Poor Things geht es quasi um Bella. Bella ist quasi so eine Frankenstein-Schöpfung von so einem verrückten Arzt, Dr. Goodwin Baxter, der sie zurück ins Leben holt, nachdem sie sich anscheinend von der Brücke gestürzt hat in ihrem alten Leben, in dem sie anscheinend Victoria hieß. Und er bringt sie quasi zurück. Sie war schwanger und er pflanzt ihr eigenes, das Hirn ihres Kindes in ihren Kopf ein und schafft damit quasi einen neuen Menschen, der von diesem Zeitpunkt an zwar in dem Körper einer erwachsenen Frau steckt, aber die sich jetzt quasi in der Welt neu orientieren muss. Und so fantastisch, wie es klingt, so ist es auch erzählt, weil der Film, also Giorgos Lanthimos legt hier so ein bisschen Wert auf eine Zeit, die wir so ein bisschen schlecht greifen können. Also es scheint wohl irgendwo so viktorianisches London zu sein, irgendwo so 19. Jahrhundert, so, aber trotzdem nicht so richtig benannt und auch teilweise in den Bildern zu fantastisch, als dass wir sagen könnten, das ist nicht auch alles ein bisschen Fantasie. Auch die ganze Rolle rund um Baxter, der gespielt wird von Willem Dafoe, das ist alles sehr, sehr abstrakt gehalten. Also man hält sich schon sehr, sehr krass an so ein bisschen so eine fast märchenhafte, Frankenstein-artige Erzählweise. Man arbeitet teilweise auch mit Schwarz-Weiß und wechselt dann später rüber in die Farbe, und Emma Stone, die quasi die Bella spielt und diese Entwicklung dieser Frau, die quasi mit einem kleinen Kind oder mit einem Babyhirn aufwächst und die sich immer weiterentwickeln muss, das ist so quasi die Geschichte, dieses Gedanken blühen auf, sie lernt Empathie, sie lernt Emotionen, sie lernt vor allem auch sich zu emanzipieren, sich freizusprechen, zu gucken, was sie will, was sie nicht will. Und sie wird so ein bisschen von alleine groß. Also es ist so ein bisschen, wie wird ein Mensch groß, der schon groß ist, aber quasi ohne führende Hand, sondern so durch eigenes Selbst herantasten. Und das ist so spannend zu sehen, weil es eigentlich zeigt, wie wahrscheinlich auch Erziehung durch Eltern teilweise Kinder verhunzen. Ja, hallo, an der Stelle auch nochmal von uns ein Hallo. Aber das ist natürlich... Also der Gedanke dahinter ist ein ganz schöner. Poor Things ist ein super seltsamer Film, der auch teilweise wehtut, der teilweise eklige Bilder hat, der teilweise sehr viel Sexszenen hat, weil sie halt irgendwie die ganze Zeit merkt so, ah, sie will noch ein bisschen irgendwie wildes Gehöckel oder sowas, sagt sie immer. Wildes Gehopse, sagt sie, genau. Sie will wieder wildes Gehopse machen. Sie trifft dann auf so einen Lover, der gespielt wird von, wie heißt nochmal der Schauspieler? Ich muss mal ganz kurz hier, der furchtbare Mark Ruffalo. Furchtbare Mark Ruffalo. Also ich mag Mark Ruffalo total gern, aber in dem Film ist er halt so ein bisschen, er ist ein bisschen unangenehm, so soll er aber auch natürlich sein, weil sie quasi, sie ist dann zwar mit, gibt so einen Assistenzarzt, der liebt sie, aber sie dreht dann halt mit so einem seltsamen Anwalt durch und mit dem entdeckt sie ihre Sexualität und dann führt sie dann nach Lissabon und dann trägt sich die Geschichte immer weiter und er zerbricht immer mehr, er war so ein Lebemann und so ein Playboy, aber er zerbricht immer mehr an ihr und ihrer Art und wie sich dann entwickelt und was sie dann in Paris und sowas macht. Ich will jetzt gar nicht so viel spoilern, aber die Geschichte ist ganz fantastisch erzählt, also wirklich fantastisch im Sinne von, es hat so ein bisschen was Märchenhaftes, es hat so ein bisschen was Seltsames, es hat so ein bisschen weirde Bilder, aber auch irgendwie gut damit gespielt. Emma Stone spielt natürlich die Bella Baxter extrem toll, also dieses Anfang, ich habe es auf Twitter scherzhaft geschrieben, so am Anfang erinnert es einfach an Blair aus Drawn Together. So, das wirkt so ein bisschen wie die Geschichte von Blair aus Drawn Together als großer Film, aber natürlich ihre Entwicklung im Laufe der Zeit, wo sie dann auch am Ende steht, was sie für Gedanken hat, wie sich entwickelt, wie sich emanzipiert, wie sie dann auch nochmal quasi in ihr altes Leben zurückblickt und sowas. Das ist sehr, sehr schön erzählt und es wird keinen Film geben, der so ist wie Poor Things. Also, der ist vielleicht ein bisschen komisch und der ist vielleicht auch ein bisschen so, dass man sagt, oh ja, der ist ein bisschen schwere Kost, der ist auch lang, ne, der geht wieder irgendwie 2 Stunden 30 oder sowas, 2 Stunden 20 geht da, aber ich muss wirklich sagen, allein die Leistung der ganzen Schauspieler, der Cast mit Mark Ruffalo, Willem Dafoe und allen voran natürlich Emma Stone, ist so gut geworden, der macht so Fun, teilweise ist er wirklich witzig, er hat ein paar wirklich lustige Momente, er hat tolle Bilder, er ist absurd, er ist ein bisschen ekelhaft manchmal, er ist sehr sexuell, aber auch so sexuell nicht, dass man sich jetzt denkt, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie die ganze Zeit, ich bin jetzt so krass angemacht, ich muss mir jetzt einen runterholen, sondern so, na, das ist irgendwie so alles so abstrahiert seltsam und auch deswegen so seltsam sexuell. Also es ist jetzt gar nicht so, dass man den guckt und irgendwie so, dass es so ein halber Porno ist, sondern er guckt irgendwie weird einfach. Alles ist ein bisschen weird an dem Film, aber das kennt man ja auch aus der Handschrift des Regisseurs und deswegen, ey, ich kann damit ganz viel anfangen. Ich finde, das ist ein ganz toller Film, der zu Recht auch so gehypt war und auch so für ein Feuilleton gemocht wurde. Ich kann das alles komplett nachvollziehen. Und deswegen von meiner Seite aus eine Empfehlung. Aber eine Empfehlung für Leute, die halt für sowas offen sind, sowas Seltsames, Obskures zu schauen. Und ja, das wollte ich euch einfach noch mit auf den Weg geben. Den gibt es jetzt auf Disney Plus seit letzter Woche. Und dementsprechend, ja, wenn ihr Lust habt, schaut doch gern mal rein. Naja, dann kommen wir zum heute mit Abstand wichtigsten Film. Weil es für mich der Film ist, der dieses Jahr eigentlich der Film war, auf den ich mit am meisten gewartet habe aus dem klassischen Blockbuster-Kino. Neben vielleicht Deadpool 3 und Beetlejuice 2, aber auch die beiden sind von mir nicht so erwartet wie das Ding hier. Die Rede ist von Ghostbusters Frozen Empire. Der zweite Teil der neuen Ghostbusters quasi, nachdem ja Legacy bzw. Afterlife vor 3 Jahren ganz gut vorgelegt hat. Mit Pandemieverzug kam er dann doch ein wenig später. Ende 21 kam er dann ins Kino. Ist jetzt 2,5 Jahre her und jetzt kommt quasi der neue Teil. Und ich muss vielleicht bei Ghostbusters ein bisschen weiter ausholen, weil das vielleicht ja trotzdem 2, 3 Leute nicht wissen oder wieder vergessen haben. Ich bin ein riesiger Ghostbusters-Fan. Die Ghostbusters waren, als ich 4 war, meine erste große Liebe der Popkultur. Also ich habe damals die Cartoon-Serie gesehen, die lief damals auf Sat.1. Ich habe die Spielzeugwerbung gesehen und das war das erste Mal, dass mich was so gefesselt hat, dass ich sagte, ich möchte das spielen, ich möchte das sammeln, ich möchte das, was ich gucke, auch irgendwie selber zu Hause haben. Ich habe mir teilweise Folgen bestimmt 10, 20 Mal angeguckt, weil man halt immer damals diese VHS hatte, wo 4 Folgen drauf waren. Und dann irgendwann hat mich meine Mutter auch an einem Tag, an dem ich mir den Kopf beim Schaukeln gestoßen habe, ist tatsächlich so, vielleicht erklärt es auch vieles, bei dem habe ich mir den Kopf gestoßen beim Schaukeln und dann hat sie mich Ghostbusters 1 gucken lassen auf VHS, den ersten Film von 84, da war ich so 5 und auch wenn es ein gruseliger Film ist, der teilweise gruselige Szenen hat, hat er mich so sehr gefesselt, dass ich ein riesen Ghostbusters-Fan wurde. Ich habe das ganze Spielzeug gehabt und in Holland gab es ja auch immer noch mal andere Spielsachen, weil die aus England die Sachen bekommen haben, als auf dem deutschen Markt. Also der deutsche Markt war immer viel limitierter von Kenner. Und naja, also der Einstieg war groß. Dann habe ich Ghostbusters 2 gesehen. Der hat mir damals wahnsinnige Angst gemacht, weil ich wahnsinnige Angst vor Vigo hatte. Da war ich im Kino damals mit 6 mit meiner Mama zusammen in Rottgau im Kino. Und ja, das hat mich dann eher in so eine traumatische Situation gebracht. Aber Ghostbusters war schon der erste, meine erste große Liebe der Popkultur. Das ist so das, was ich fest sagen kann. Ich glaube, ganz viel, was heute in meinem Leben passiert, wie ich mein Leben heute gestalte und wie ich heute denke, dass ich mein Leben lebe so, was mir Spaß macht, das kommt von Ghostbusters. Also Ghostbusters ist, warum wir heute hier sitzen und diesen Podcast machen können. Ghostbusters ist mit einer der Gründe dafür. Und Ghostbusters ist auch einer der Gründe, warum es Radio Nukular gibt. Ghostbusters ist einer der Gründe, warum ich einen Laden habe, warum ich Spielzeug verkaufe. Ghostbusters hat diesen Stellenwert. So, diesen Stellenwert wahrscheinlich gleichbedeutend mit Star Wars in meinem Leben. Auch wenn mir die Ghostbusters-Filme weniger bedeuten als die Star Wars-Filme. Die Star Wars-Filme haben für mich eine andere Gewichtung, weil sie aber auch alle, und davon würde ich wirklich von allen Star Wars-Filmen sprechen, deutlich besser gemacht sind und deutlich anders gemacht sind und auch eine ganz andere Tragweite mit sich bringen, so Star Wars-Filme. Ghostbusters ist eher das Gesamtprodukt. Und die Ghostbusters sind für ganz, ganz viele Leute eine Liebe. Na, ich meine, ganz viele Menschen cosplayen die, Leute bauen das Auto nach, Leute sind fanatisch, gucken das alles irgendwie, können die Sachen teilweise mitsprechen, leben dieses Franchise richtig, richtig doll. Überall auf der Welt sind die Ghostbusters für Leute was, woran sie sich richtig klammern können und natürlich nicht in dem Ausmaße wie Star Wars, aber die Ghostbusters haben nicht ohne Grund 40 Jahre überlebt, weil sie keinen popkulturellen Stellenwert hatten. Interessant ist aber an den Ghostbusters eigentlich auch, und das ist fast so ein bisschen wie bei Star Wars, aber noch extremer, dass eigentlich kein guter Ghostbusters-Film mehr kam seit dem ersten Teil. Also Ghostbusters 2 war damals in den Medien gehasst, der wird heute abgekultet, aber der war damals von den Medien gehasst. Ghostbusters, die Cartoon-Serie war gut, aber die fand so ein bisschen abseits davon statt. Dann kam im Cartoon-Sektor ja nur noch die Extreme Ghostbusters und Ghostbusters und Real Ghostbusters und Slimer, was eher so naja war. Dann kam 2016 der Film mit den Frauen. Das war also eine ganz lange Zeitspanne zwischen Ghostbusters, waren 26 Jahre zwischen Ghostbusters 2 und Ghostbusters 2016. Also das Reboot mit den Frauen hat dann überhaupt gar nicht funktioniert, ist komplett an die Wand gefahren. Und dann hat man sich 2020 quasi wieder zurück zu den Wurzeln besonnen, beziehungsweise der Film kam dann 21, da erschien dann Afterlife beziehungsweise Legacy, der 2016 komplett ignoriert und quasi die Geschichte fortsetzt von Ghostbusters 2. Also der einfach die Original-Ghostbusters nimmt, Zedmors, Stans, bin ich gerade blöd, Alter? Venkman und Spengler. So, diese vier Figuren nimmt und die Geschichte von denen mit dem nötigen Zeitabstand weitererzählt und erzählte dabei die Geschichte vom Dirt Farmer, quasi die Geschichte von Spengler, der sich nach Geschehnissen später abgesetzt hat, der verschwunden ist, in die Berge, sich vom Rest distanziert hat. Und erstmal wirkte das alles so, als hätte er alles stehen und liegen gelassen, keinen Bock mehr auf die Jungs gehabt, aber er hatte eigentlich ein viel größeres Ziel. Und jetzt ist quasi er gestorben und seine Familie erbt sein Grundstück. Und das ist quasi der Spengler-Clan. Das ist dann seine Tochter und das ist dann noch die Enkelin und der Enkel, Trevor und Phoebe sind die quasi seine Enkel. Und die ziehen dann in dieses komische Städtchen, in dieses Kaff und finden halt so nach und nach die Geheimnisse ihres Großvaters raus und das Ganze mündet dann quasi darin, dass Gosa wieder aktiv ist, ja, und man holt quasi wieder einen alten Bösewicht hervor und Ghostbusters Afterlife ist nicht perfekt, aber was Ghostbusters Afterlife so unfassbar gut hinbekommen ist, hat, und das hat sehr, sehr gut hinbekommen wie fast kein anderer Film in den letzten Jahren, die ich gesehen habe, die ein altes Franchise anfassen, der hatte bis zum gewissen Punkt, und den kann den Punkt ganz genau auch ausmachen, das ist nämlich der Punkt, als quasi Gosa emporsteigt. Ab da verliert der Film seine Qualität, aber bis dahin hat der Film, hat Jason Reitman, der Sohn von Evan Reitman, der quasi die alten Ghostbusters-Filme mit inszeniert hat, ein wahnsinniges Fingerspitzengefühl darin, das Werk seines Vaters fortzusetzen, weil er sehr, sehr gut mit Figuren umgeht, weil er sehr, sehr weiß, wie er seine Figuren auf dem Schachbrett platzieren muss und weil er mit den Referenzen, die der alte Ghostbusters hergibt, schafft er einen ganz tollen Film. Also er bedient sich so ein bisschen an der Stranger Things Formel. Er sourced das Ganze so ein bisschen out. Es ist nicht mehr New York, sondern wir sind jetzt weit weg. Und man gibt uns vertraute Elemente, setzt die aber so gut zusammen, dass was Tolles Neues dabei entsteht. Und hätte er sich nicht am Ende in sinnlosem Fanservice verloren, wie dass die drei alten Jungs auftauchen müssen, dass sie quasi nochmal die ganze Terror-Dog-Szene nachspielen, auch die ganze Schlüsselmeister-Szene und sowas, das ist unmöglich gewesen, weil es meiner Meinung nach, ja, es war der ganzen Sache leider nicht, wie soll ich sagen, es war dem Rest des Films nicht so richtig würdig genug und es hat den Film auch ein bisschen unselbstständig gemacht. Also der hätte selbstbewusster sein müssen. Aber ich war so, ey, trotzdem ist am Ende des Tages Afterlife ein gigantisch guter Film, der dem Ghostbusters Franchise so viel Leben einhaucht, wie es eigentlich seit dem ersten Teil nicht mehr passiert ist. Also, um es jetzt mal reißerisch zu sagen, ich liebe natürlich Ghostbusters 2 abgöttisch, ne, aber ich finde, der Film hat Fingerspitzengefühl gehabt an ganz, ganz vielen Ecken und Enden. Und ich war so der festen Überzeugung, dieses Fingerspitzengefühl wird halten, ja. Jason Reitman wird weitermachen und die werden das richtig geil umsetzen und das wird so weitergehen. So. Jetzt wurde The Frozen Empire angekündigt. Es geht wieder zurück nach New York, was wir schon am Ende von dem ersten Teil gesehen haben, in den After-Credit-Scenes, dass Sedmore quasi jetzt ihnen die alte Feuerwache übergibt, dass sie dort weitermachen können, dass alle irgendwie rüberziehen. Und ja, jetzt ist die große Frage, wie es geht so weiter. Und der Trailer hat ja eigentlich angedeutet, es wird einen großen Bösewicht geben. Die Stadt New York wird eingefroren. Es gibt wieder Geister. Es gibt mehr Geister. Es gibt viel Geisterjagd. So, man hat auch gesehen, die Alten werden wieder dabei sein. Und es waren so ein paar Entscheidungen dabei, die mich überrascht haben im Trailer, aber wo ich war so, ey, lass die mal machen, weil die wissen schon, was sie tun. Und jetzt bin ich am Freitagabend mit meiner Mama ins Kino gegangen, wie bei Ghostbusters 2 damals auch. Und wir sind zusammen, ich habe damals hab auch gehofft, sie muss mich nicht wieder mit einer Jacke einfangen. Und wir haben zusammen, sie war auch, glaube ich, seit Jurassic World nicht mehr im Kino. Also wir waren ganz, ganz lang nicht mehr, war sie nicht mehr im Kino, aber es hat uns ganz viel Spaß gemacht. So, wir waren zu zweit da, haben gesagt, müssen wir viel öfter machen, weil wir, unser Laden ist neben dem Kino. Wir arbeiten zusammen, so, wir können auch einfach mal abends irgendwie rüber ins Kino gehen. So. Dann haben wir zusammen Ghostbusters Frozen Empire angeguckt, was erstmal generell ein schöner Akt war, weil, wie gesagt, ne, so, ey, irgendwie so von 1990, irgendwie so 34 Jahre später, krieg ich direkt feuchte Augen, Alter. Gehen wir zusammen in Ghostbusters Frozen Empire. Das ist so sweet irgendwie. Also, dass das einfach möglich ist in Kino, was sich gar nicht so viel verändert hat und so, weißt du, so voll geil. Und ich muss sagen, ich habe die Kritiken dann so ein bisschen verfolgt. Dann gab es ja auch viele Zerrisse. Ne? Kollege Hein hat ja auch wieder komplett draufgehauen und sowas. Und ey, eine Sache. Und das zählt auch für diese Review hier. Leute, ihr müsst anfangen. Und das ist mir ganz, 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 ganz wichtig. Im Verlauf eures weiteren Lebens, wie ihr Popkultur konsumiert. Ihr dürft nicht mehr euch so sehr darauf schmeißen, zu sagen, so, okay, der hat gesagt, der ist scheiße, dann gehe ich da nicht rein. Weil das habe ich die letzten Tage wieder viel zu oft gelesen. Ja, ich will mir den nicht angucken, weil David Hein hat gesagt, ey, Leute, mal nichts für ungut, ne? Und noch nichts gegen den Kollegen von mir aus. Der soll machen, was er will. Aber Held der Steine, David Hein, Filmstarts, hier dieser Eve und sowas, wie die alle heißen, diese ganze Bagage, Alter, so, die wissen, was sich am besten klickt. Wenn ein Held der Steine, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, wenn ein Held der Steine ein Video macht, sagt so, ey, ich zeige euch mein geiles Lego-Set, hat es 50.000 Klicks, das ist ganz nett. Wenn er aber sagt, ich mache mal ein Video, wo ich den Lego-Katalog zerreiße, hat das 1,2 Millionen Klicks. Und es schmeckt deutlich besser, finanziell, von den Klicks, von der Reichweite, alles. So. Auch die Auswertung danach auf Social Media, TikTok und sonst was, es funktioniert alles viel besser. Diese Leute sind inzwischen darauf getrimmt, durch ihren Algorithmus und durch ihren Content und durch den Content, den ihre Leute immer mehr von ihm wollen, so aufs Negativgas zu drücken, dass diese Reviews immer, also die haben, ich sag nicht mal, dass die keine Ahnung haben, aber sie werden immer reißerischer, weil sie wissen, dass das ist, was ihr Publikum bedient. Und es werden Narrative bedient wie, ja, wieder ein weiteres Franchise, das im Sterben liegt, wieder eine Kuh, die gemolken wird, dies und das und dies und das. Und ich finde, es ist nicht so einfach. Und es ist auch nicht so einfach, das einfach nur nachzuplappern. Und ihr müsst, bevor ihr wieder nur sagt, der hat gesagt, das ist gut, der hat gesagt, das ist... Ey, wenn euch was interessiert, gebt den Dingen eine Chance. Es ist wirklich, es bringt gar nichts, immer nur zu sagen, zu gucken, was andere Leute von irgendwas halten. Und schon gar nicht immer Leute, die davon leben, dass ihr Content negativ ist, dann zu sagen, oh krass, ja, Wolfgang M. Schmidt hat wieder eine negative Review gemacht. Na, das ist ja überraschend. Das ist ja absolut überraschend, dass das passiert ist. Das ist ganz, 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 ganz oft so. Ich kriege ganz, ganz oft mit, dass Leute zu mir sagen, so, ja, aber der hat gesagt, das hat gesagt. Auch was ich hier sage, das ist meine Meinung. Und wir werden gleich in den kritischen Teil kommen und ich werde euch ganz klar sagen, was mir in Frozen Empire überhaupt nicht gefällt und warum der Film Probleme hat. Aber am Ende des Tages habe ich schon wieder 5 verschiedene Meinungen gehört und alle gehen in eine andere Richtung. Dominik Hammes hat eine ganz andere Meinung zu dem Film, eine viel positivere Meinung als ich zu dem Film. Ein Kumpel von mir, Marc, schöne Grüße an Batzi, er hat mir gestern geschrieben, so, ja, ich fand das und das ein bisschen cringe, aber ansonsten fand ich den richtig geil. Und das passiert die ganze Zeit. So, ich kriege die ganze Zeit ganz unterschiedliche Meinungen. Und ihr werdet 10 Leute zu Ghostbusters Frozen Empire fragen, wie ihr es fand. Und ihr werdet 10 verschiedene Meinungen kriegen. Und am Ende, wenn euch Filme interessieren, wenn euch Spiele interessieren, also gerade bei Kino, gerade bei Streaming-Sachen, wo ihr nicht viel Geld investieren müsst, ne, Kinokarte 8 Euro, Alter, im Rottgau. So, oder jetzt hier fucking, Streaming-Anbieter, wo ihr, den ihr eh quasi drauf habt und sowas so. Nehmt euch die Zeit und guckt euch das an. Weil am Ende des Tages ist es ja auch nicht schlimm, was Beschissenes zu gucken, aber wenn es euch interessiert, müsst ihr es gucken. So, ich kann mir auch als Ghostbusters-Fan kein Urteil zu Ghostbusters 2016 erlauben, wenn ich den selber nicht gesehen habe. So. Und so funktioniert das halt. Und eure Meinung kann eine ganz andere sein als meine, als die meiner Mutter, als sonst irgendwas. So, das ist unterschiedlich. Jede Meinung hat so viel unterschiedlicher Couleur. Das ist wichtig. So, und sich auf diese Leute zu stützen, die eh davon leben, dass ihr Content wirklich maximum negativ ist, so, das tut mir leid, aber das sind low-hanging fruits, die da abgezogen werden. Ich finde wirklich, dass wir inzwischen in einer so undifferenzierten Zeit von Kritik leben, wo natürlich auch, Leute wollen ja auch, dass das bedient wird. Leute wollen ja hören, dass das Franchise, dass ihre Kindheit wieder mal zerstört wurde, dass die neue He-Man-Serie wieder scheiße ist, dass der neue Ghostbusters wieder Scheiß ist, dass der zu woke ist, dass es da eine Lesbe gibt oder sonst irgendwas. Das ist ja auch das, was ein Teil der Leute hören wollen. Die Frage ist, ob man dieses Publikum bedienen will. Ich möchte es auf jeden Fall nicht bedienen. Ich möchte Leute dazu anregen, sich mit ihrer eigenen Meinung auseinanderzusetzen und zu gucken, trotzdem, auch wenn sie was interessiert, dass sich die Scheiße reinziehen und nicht nur das nachplappern, was ich hier sage. Weil das, was ich hier sage zu den Spielen, zu den Filmen, ich möchte euch eigentlich deswegen auch immer nur Tipps geben und Sachen, die euch inspirieren sollen. So, es gibt selten mal was, wo ich sage, so, ey, das ist komplett beschissen, lass da die Finger weg, so, das ist wirklich, wo ich glaube, da fasst keiner was von, ja, aber die größte Zeit bin ich ja eher so, ey, check das mal aus, das ist ganz sweet, so, das ist ganz cool, das macht Bock, keine Ahnung, Alter, ich will ja einfach nur, dass ihr irgendwie eine gute Zeit habt, so, dieser Podcast soll euch eine gute Zeit machen und er soll euch vor allem auch eine gute Zeit danach machen. Und bei Ghostbusters Frozen Empire ist das Problem gar nicht so einfach. Ich habe dem Film jetzt bei Letterboxd 3/5 gegeben. Das ist relativ schwach für das, weil ich glaube, ich habe Afterlife 4,5 gegeben und das sind 1,5 weniger. Da sind wir von einer 9 auf eine 6 runter. IGN hat dem Film, dem alten Film, eine 9 gegeben, hat dem neuen nur eine 4 gegeben. Würde ich das unterschreiben? Nee, das würde ich nicht unterschreiben. Ich verstehe aber die Probleme der die Probleme des Films. Also, lasst uns einfach reingehen. Ich sage euch ein bisschen meine Eindrücke dazu und am Ende entscheidet ihr, ob ihr damit ins Kino wollt oder nicht. Ich würde aber sagen, so generell, wenn euch der Film interessiert, geht da rein, guckt euch den an, hört euch die Review gar nicht zu Ende an. Weil vielleicht seht ihr es komplett anders und vielleicht sage ich euch nur Sachen, die euch dadurch viel mehr auffallen, die davor gar nicht ins Gewicht gefallen gewesen. Ist auch schon so passiert. Ich habe schon Filme gesehen, die fand ich richtig cool. Zum Beispiel, ich sage euch mal was, ich mag den ersten Daredevil total gern. Ne? Diesen Ben Affleck Daredevil. Den fand ich als Jugendlicher insane gut. Der hat mir mega viel Spaß gemacht. Den hat mir später mit den Leute, die sind, ach ja, also das, da haben die mit denen schlecht geredet. Irgendwann hatte ich auf den Film keinen Bock mehr. Aber ich habe den zweimal gesehen, hatte damit zweimal eine gute Zeit, so weißt du. Und das ist, eigentlich ist das das Entscheidende und deswegen macht man Kino und deswegen gibt es auch mal infantilere Kinoerlebnisse, die einem trotzdem vielleicht Freude bereiten und dafür sind sie da. Ne? Das muss man sich einfach nur vor Augen führen. Und wenn es dann mal wirklich, wie gesagt, ich muss auch Sachen scheiße finden, wenn ich einen Suicide Squad oder Wonder Woman 84 scheiße finde, muss ich das sagen, weil sonst ist auch meine Negativmeinung oder meine Positivmeinung hat dann irgendwann kein Gewicht mehr, wenn ich alles geil abfeiere, so, ihr müsst das schon auf der anderen Seite Spektrums, wo ich schlechte Filme dran festmachen, sowas, das braucht ihr halt auch, ne, so, ihr müsst ja wissen, wo meine Grenzen sind, aber, generell auch bei Ghostbusters Frozen Empire, den finde ich viel zu komplex als Thema, als das jetzt davon abraten könnte oder sage, ihr müsst da auf jeden Fall reingehen. Also guckt euch den an, bildet euch eine Meinung, wenn ihr Ghostbusters-Fans seid, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Afterlife mochtet, so macht das mal. Naja, kommen wir zu meiner Review und dem Punkt, warum ich vielleicht Frozen Empire leider nicht so toll fand, wie ich Afterlife toll fand. Und ja, das wird vielleicht auch ein bisschen spoileriger im Inhalt, allerdings muss ich auch sagen, dass der spoilerige Teil sich sehr klein hält, weil ich finde, dass man über den Film nicht viel spoilern kann, weil die Trailer eigentlich schon, wenn man die Trailer gesehen hat, so viel verraten, dass man jetzt nicht groß mit einer Überraschung rechnen muss. Naja, egal. Lasst uns darüber reden, wie das alles so ist. Ich gebe ein bisschen was zum Inhalt wieder. Wir lernen am Anfang ja quasi Garraka kennen, den Bösewicht, der schon vor hunderten von Jahren in New York dafür gesorgt hat, dass Menschen mitten im Sommer auf den Nullpunkt runtergefrieren, wird aber dann gefangen genommen bei so einem komischen Bankett, Meeting von irgendwelchen reichen Arschlöchern, von so einer mysteriösen Dame, die in einer Messingkugel, glaube ich, gefangen hält. Quasi eine antike Geisterfalle, wenn man es so möchte. Und genau, das ist das Erste, was wir sehen. Also Garraka scheint ganz schön böse zu sein und schon noch lange zu existieren, scheint aber auch gefangen genommen zu, und die Gefahr scheint gebannt zu sein. Dann machen wir einen Zeitsprung und ziehen jetzt. Wir lernen die, in Anführungsstrichen, neuen Ghostbusters kennen, bestehend aus der ganzen Spengler-Familie, also Trevor, Phoebe und der Mutter Kelly und natürlich Gary Gruberson, die durch die Stadt fahren, im Ecto 1, Geister jagen, was kaputt machen und sich dann vom Bürgermeister Walter Peck, der wiedergespielt wird von William Atherton, verantworten müssen. Und ja, da haben wir schon so die ersten Probleme innerhalb des Teams. So, Phoebe ist zu jung, Walter Peck will die eigentlich die ganze Zeit nur abfacken. Sedmore wehrt sich dagegen mit seinem Team, weil er halt krass für die Geisterforschung sich einsetzt. Hat auch so ein Forschungsinstitut mit einem eigenen Logo und so, wo so ein Zahnrad quasi mit so einem Geister, das Ghostbuster-Logo, aber mit so einem Zahnrad, eigentlich eine schöne Idee. Gefällt mir gut. Da hat er so einen Typen angestellt, Lars Pinfield, gespielt von James Acaster. Und der erforscht quasi Geister, wo auch Lucky arbeitet. Wir sehen auch, dass Ray Stantz seinen immer noch okkulten Buchladen hat, wo er zusammen mit Podcasts an YouTube-Formaten arbeitet, wo Leute ihre Gegenstände hinbringen, die sie für okkult halten. Und dann kommt zum Beispiel auch dann später Nadim hin und bringt quasi das, um was es geht. Und zwar diese diese mysteriöse Kugel, die er irgendwie im Hinterzimmer von seiner Großmutter gefunden hat. Nadim wird im Übrigen gespielt von Kumaji Ninjani, den wir auch schon bei Eternals gesehen haben oder auch bei Obi-Wan. Und ich muss es schon auf Instagram gesagt, in einem sehr wütenden Rant, ich hasse diesen Schauspieler so sehr. Ich finde den so unwitzig. Ich finde, der hat so eine unsympathische Fresse. Ich finde, der spielt so schlecht. Ich weiß nicht, warum der in so vielen Franchises stattfinden darf. Der Typ ist richtig, 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 richtig uncool. Hat einen schlechten Vibe, hat eine schlechte Ausstrahlung, ist nicht besonders witzig. Und ich finde, der sollte mal in diesen ganzen großen Franchises nicht mehr auftauchen, weil der wahnsinnig nervt. Und nachdem seine Rolle ist so ekelhaft Comic-Relief-mäßig am Schluss und sowas. Also ist so peinlich teilweise. Der ist ein ganz großer Minuspunkt in dem Film. Für mich fast der größte Minuspunkt, weil er einfach wirklich wahnsinnig schlecht spielt und wahnsinnig nervt. Das sind so jetzt erstmal im Groben die Hauptfiguren. Es gibt aber natürlich noch mehr. Wir haben natürlich noch Peter Venkman, der ab und zu mal durchs Bild läuft, Bill Murray. Wir haben Annie Potts, die mal wieder in die Rolle von Janine Melnitz schlüpft. Wir haben Patton Oswalt, der spielt dann nochmal später dazukommt als Hubert Wardsky. Das ist so ein Bibliothekar, der ein Freund ist von Raymond Stantz. Und so weiter und so fort. Also, dann haben wir natürlich noch Bösewichte. Wir haben noch Garrika, wir haben noch die Mini-Puffs wieder drin, wir haben Slimer drin, wir haben noch ein paar Bösewichte, die so, oder so ein paar Monster, die noch irgendwie introduced werden sollen, Pewkie und sowas. Und da kommt der Film halt zu seinen Problemen, die nur durchs Erzählen und durchs Kinoplakat auch ganz klar werden. Dieser Film hat viel zu viele Figuren. Das ist das grundlegende Problem von Frozen Empire. Wir haben die neuen Ghostbusters, wir haben die alten Ghostbusters, wir haben Freunde von den neuen Ghostbusters, wir haben alte Figuren, die wieder auftauchen, wir haben alte Geister, die auftauchen, neue Geister, die auftauchen, wir haben Bösewicht, der noch Platz braucht, um eigentlich seine Bedrohlichkeit überhaupt erzählt zu bekommen. Und das war bei Afterlife ja nicht so. Afterlife hatte einen Plot, Phoebe geht der Geschichte ihres Großvaters nach und lernt quasi das Problem kennen, was da passiert ist, und gleichzeitig haben wir halt noch diese mysteriösen Aktivitäten. Das war alles, was in dem Film passiert ist. Das waren zwei Plots, die liefen parallel. Und bis der Punkt kam, wo der Film ein bisschen ins Negative umgeschlagen ist, weil man zu viel Fanservice getrieben hat, war der bis dahin so geil ruhig erzählt. Ich war so begeistert von dem Fingerspitzengefühl dieser Erzählweise. Und das haben wir hier von der ersten Minute quasi an nicht, weil man so viel erzählen will, dass sich die Story und die Figuren im wahrsten Sinne des Wortes immer wieder gegenseitig auf die Füße treten. Du hast überhaupt keinen Platz, keiner Platz zu atmen. Kein Plot hat die Möglichkeit, irgendwie zu existieren. Dann taucht noch so eine Geisterolle auf, die mit Phoebe sich anfreundet, was dann anscheinend eine Liebesstory sein soll zwischen den beiden, die aber überhaupt nicht richtig zum Tragen kommt, weil man die so hanebüchen erzählt und auch teilweise so kurz erzählt, dass man das gar nicht richtig begreift und dass die Entscheidungen von Phoebe, die sie trifft, überhaupt nicht nachvollziehbar sind, weil man ihr den Platz gar nicht gibt. Also es passiert das Gegenteil, was in Afterlife passiert ist. Phoebe hat keinen Platz für ihren Plot und deswegen wirkt ihr Plot wahnsinnig zusammenkonstruiert und viel weniger Fingerspitzengefühl als bei Teil 1 oder beim Vorgänger. Und das ist so, so schade, weil da so viel Potenzial verschenkt wird und eigentlich hat dieser Film ja alles, was er braucht. Er hat ein bisschen Geister, er hat Humor, er hat coole Figuren. Aber dadurch, dass wir von allem zu viel haben, kommt alles nicht zur Geltung. Der Humor fällt hinten runter. Die Geister fallen hinten runter, die Bedrohlichkeit eines Garrika fällt komplett hinten runter, also dass der bedrohlich sein soll, wird uns als Zuschauer gar nicht richtig klar, weil er kommt und wird dann eigentlich schon direkt wieder besiegt und das ist so schade, weil selbst Goza in Afterlife mehr Platz hatte und der hatte auch schon nicht viel Platz, aber er hatte ein bisschen mehr Platz, aber das ist auch nicht schlimm, weil andere Sachen Platz hatten, aber hier hat nichts richtig Platz und deswegen tritt sich dieser Film immer wieder auf die Füße und verliert sich dann dabei auch noch unnötigerweise in so sinnlosem Fanservice. Also, die Library-Ghost-Szene ist so schlecht in dem Film, dass ich sage, die hätte auch im 2016er stattfinden können. Also, dass Stance in die Bibliothek geht, in die Stadtbücherei und da zu Patton Oswalt geht, das ist alles cool und auch wie das alles erzählt wird, ist alles cool. Aber dass der Library-Ghost nochmal auftaucht, ist so billig 0815 Saturday Night Live-mäßig reingeschrieben, dass ich wirklich gedacht habe, die wollen mich verarschen. Also, ich habe das mir angeguckt, weil so, das macht gar keinen Sinn, dass das drin ist. Das ist der Fanservice, den 2024 wirklich nicht mehr braucht. So. Und das, ey, und diese Dinge haben auch schon teilweise bei Afterlife genervt, aber hier sind sie noch sinnloser. Dass die sich nochmal in die Hunde verwandeln damals in Afterlife war blöd, aber es war ja trotzdem noch so, naja, es bleibt halt am OG, es bleibt halt irgendwie so am OG-Original, am OG-Material. Aber das ist jetzt hier nicht so. Das ist einfach ein sinnloser Gag, der reingeschrieben wurde, damit Leute sagen, ah ja, den kenne ich, der ist von früher. So, und ich glaube nicht mehr, dass das jemand großartig juckt, so. Ich glaube, dass es allen scheißegal ist. Und das muss man sich vor Augen führen. Und das ist leider doof. Und dementsprechend finde ich das sehr, 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 sehr schade, weil dadurch ganz viel Potenzial verschenkt wird. Frozen Empire verschenkt einen größten Teil seines Potenzials mit viel zu vielen Figuren, viel zu wenig Zeit. Und wenn das Ding 3,5 Stunden gehen würde, dann wäre das wahrscheinlich auch wieder was anderes. Aber da, wo Harry Potter zu viel Zeit aufwendet, da wendet leider Frozen Empire zu wenig Zeit auf. Und deswegen ist der Film am Ende sehr, sehr durchgehackt und sehr, sehr durchgerusht. Und am Ende konnte man das gar nicht so richtig genießen. Und das ist echt schade, weil der eigentlich alles mitbringt, was ein Ghostbusters-Film braucht. Und es trotzdem nicht nutzt. Und ich irgendwie finde, dass man hier hätte ruhiger rangehen müssen. Aber dafür ist er vielleicht auch nicht selbstbewusst genug. Vielleicht haben da auch einfach wieder ein paar reiche Sony-Arschlöcher oben in Chefetagen zu viel mitgeredet. Nein, wenn ihr Ghostbusters macht, dann müsst ihr auf jeden Fall Bill Murray mit reinnehmen. Super wichtig, dass er dabei ist. Die Leute lieben Bill Murray, ja. Die Leute lieben Bill Murray, wenn er Bock hat und wenn er Zeit hat. Aber wenn er nur für 3 Szenen irgendwie kurz reingeschnitten ist, die irgendwie okay sind, okayisch sind, aber nicht die Welt verändern, na, dann machst du das halt mal lieber nicht so. Und davon habe ich das Gefühl, das habe ich ständig das Gefühl. Und das ist schade, Mann. Das hätte nicht sein müssen. Aber jetzt ist es so und jetzt müssen wir damit leben. Und ich hoffe einfach nur, dass Frozen Empire an der Kinokasse am Ende des Tages so erfolgreich ist, dass wir noch einen 3. bekommen. Aber dann hoffe ich auch, dass Jason Reitman für sich und für sein Team und vor Sony es durchgesetzt bekommt, dass man weniger erzählt mit mehr Zeit. Weil das hat Afterlife so gut gemacht und das hat Frozen Empire leider nicht so gut gemacht. Das ist super schade, weil wie gesagt, alles ist da und ich habe halt einfach nur so, ich habe keinen Bock mehr, dass Leute sich über alte Franchises und fehlendes Fingerspitzengefühl die das Maul zerreißen und sagen so, ja, das ist ja alles so schlecht, das ist alles so blöd und alles so durchgerusht und sonst was. Dieser Film hat das Potenzial, nice zu sein, richtig nice zu sein, aber er ist halt einfach nur am Ende des Tages okay, aufgrund dieser genannten Faktoren. Er ist keine Vollkatastrophe, ist kein Ghostbusters 2016, aber es ist trotzdem dieser eine Film, wo man sagt so, ey, mehr Zeit, weniger Figuren, mehr Fokus auf den Plot, mehr Bedrohlichkeit rein. Ey, eigentlich gibt doch jede Ghostbusters-Cartoon-Folge von den Real Ghostbusters vor, wie es abzulaufen hat. Die Jungs sind da, lass die ein bisschen Geister jagen. Erzähl so eine Real Ghostbusters-Folge einfach in länger. Mach's doch so. Versuch doch nicht noch den abzudecken, das doch abzudecken, Fanservice, alten Jungs, neuen Jungs, noch 10 neue Figuren rein, das noch ein Worldbuilding, bla 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 bla, Geisterliebesgeschichte, whatever, Alter. Slimer ist noch drin, dies, das, Library Ghost, okay, krass, sinnlos, noch eine Figur, ey, wir haben noch einen coolen Schauspieler, Patton Oswalt ist dabei, gut. Zu voll, einfach zu voll. Frisst sich der, kannibalisiert sich am Ende selber der Film. Super schade, weil einfach, ja, viele Leute jetzt sagen können, ja guck, ich hab's dir doch gesagt, Ghostbusters, das Franchise liegt im Sterben. Und die Stimmung war so gut nach Afterlife. Die Leute hatten nach Afterlife richtig Bock auf neue Ghostbusters-Sachen. Ich kenne so viele Menschen, die Afterlife geguckt haben und die gesagt haben, boah, Afterlife war ein richtig toller Film. So, hat richtig, richtig, richtig Spaß gemacht. So, habe ich nicht kommen gesehen, weil ich dachte, das Ghostbusters-Ding ist durch, aber wow, war Afterlife toll. Für mich, habe ich nicht selten gehört, der beste seit dem ersten Teil. Ganz, 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 ganz oft gehört. Toll, schön auf die eigene Beine gestellt, super Film. Ja, da hätte Frozen Empire fortsetzen müssen und das hat er leider nicht hinbekommen und deswegen ist der Film leider nur okayisch und das ist schon für mich ein großer Rückschlag. Aber wie gesagt, ich hoffe jetzt einfach, der war nicht so teuer, der hat 100 Millionen gekostet, das ist nicht viel, ja, und ich kann mir vorstellen, dass er die auch einspielt. Also locker spielt er die ein, weil er hat jetzt, glaube ich, am Wochenende nur in Amerika schon 50 Millionen gemacht. Also das heißt, mit weltweit ist der wahrscheinlich schon nächste Woche, wenn das einigermaßen läuft, gecovert so. Und dann, wenn der seine 150, 160, 200 Millionen Umsatz macht, dann ist das Ding schon gewinnbringend, dann ist alles cool. Dann haben die da, dann sagen die auch vielleicht so, ja, okay, der hat uns 50 Millionen eingespielt, nice, kann man weitermachen. Ja, kann, wenn das passiert, ist das alles cool. Das muss aber jetzt erstmal leisten. Und dann kann man nur hoffen, dass wenn es einen 3. Ghostbusters gibt oder das Ghostbusters-Franchise generell weiter fortgeführt wird, dass dann halt auch ein bisschen anders dran gearbeitet wird. Aber das werden wir sehen. Das kann man jetzt einfach noch nicht final sagen. Da muss man jetzt einfach mal schauen. Und ich bin gespannt. Für mich war es auf jeden Fall eher eine Enttäuschung. Aufgrund der genannten Sachen. Ich hab den Film geguckt und war wirklich so, ey, erzähl doch einfach weniger und lass doch einfach mehr Luft deinen Figuren zum Atmen. Ist ein bisschen das gleiche Problem wie bei Episode 9. Ich finde, ich hatte beim Gucken dieses Films ganz oft die gleichen Gefühle wie Episode 9. Ich war so, ich verstehe, was ihr machen wolltet, aber ihr habt nicht genug Zeit dafür. Ich verstehe, was ihr machen wolltet, aber ihr habt nicht genug Zeit dafür. Okay, dass Episode 9 aber noch Hanebüchen und Plotholes hatte, das ist natürlich was anderes. Aber somehow Palpatine returned, oder? Leute, das ist halt so. Ich kann euch nur das sagen, was ich vorhin schon gesagt habe. Guckt ihn euch trotzdem an, weil es ist ja zum Glück keine Vollkatastrophe. Aber ihr werdet den Film sehen und wissen, was ich meine. Und deswegen, ich hoffe, man lernt es einfach. Ich hoffe einfach, dass irgendwann dieses, ich verstehe halt nicht immer, wenn ich sage so, ey, die werden das schon auf jeden Fall richtig machen, die haben Fingerspitzengefühl, wie man dann an den gleichen Stellen wie beim letzten das völlig falsche Fingerspitzengefühl haben kann. Ob dann doch die Handschrift von Ivan Reitman größer war, ob dann doch der Respekt größer war, ob Jason Reitman, ob dieser Keenan, wie heißt der nochmal, der Typ, der den Film gemacht hat? Sekunde. Gil Keenan. Ob der irgendwie dann das nicht im Griff gehabt hat oder sowas. Keine Ahnung. Es ist ein bisschen schade. Es ist keine Vollkatastrophe. Aber das hätte viel besser sein können. Dafür war alles da. Die Zutaten lagen auf dem Tisch, dass du ein geiles Drei-Gänge-Menü machen kannst. Und naja, man hat halt nur Big Mac hinbekommen. Was auch schmeckt, aber halt auch nur kurz von Dauer ist und kurz satt macht. Ne? Und daran erinnert man sich nicht so gern. Am Big Mac erinnert man sich nicht so schnell wieder wie an ein schönes, einmaliges Drei-Gänge-Menü. Aber naja, so ist es jetzt. Mal sehen. Ich freue mich trotzdem, den am Samstag nochmal mit ganz vielen Leuten gucken zu dürfen im Kino. Vielleicht gefällt er mir beim zweiten Mal auch irgendwie besser. Sind auch viele coole Leute dabei. Die Nukular-Jungs sind dabei. Ganz viele Freunde kommen vorbei. Meine Freundin ist dabei. Es wird auf jeden Fall ein schönes Kino-Event. Deswegen, naja, gucken wir mal, was so geht am Samstag in Rodgau. Dizzle, dizzle, snizzle, whizzle, blizzle. Okay, ihr Mäuse, dann soll es das für heute gewesen sein mit der Man Cave. Ich würde sagen, wir hören uns einfach in 2 Wochen wieder. Bis dahin wird wahrscheinlich auch wieder viel passiert sein. Diese Woche ist echt viel passiert, ne? Das war jetzt echt lang auch. 1,5 Stunden. Na gut, ihr Lieben, dann passt ganz toll auf euch auf. Und bis in 2 Wochen, würde ich sagen. Macht's gut. Tschüss, tschüss, Kuss und bis dann.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.